Dankeschön, Mann. Herzlich willkommen in der ersten Episode Sherry sieht Tag und Nacht. Ich bin mega, mega froh, dieses Ding hier zu starten und zu euch sprechen zu dürfen. Gerade jetzt in diesen schwierigen Zeiten, wo es uns an Gemeinschaft zu fehlen scheint, manchmal will ich für diese Gemeinschaft einstehen und Leute zu mir einladen in diesem Podcast und das Gespräch suchen, sodass wir mindestens mal in Konstanz einen gemeinschaftlichen Diskurs starten, den wir dann alle hoffentlich als bereichernd ansehen können. Und um gleich mit einem super interessanten Gast hier durchzustarten, begrüße ich Herrn Aaron Englisch, der gerade an der Gitarre gespielt hat und es war wunderschön. Hey Aaron.
Hi Mino, danke, dass ich hier sein darf.
Danke, dass du hier bist, Mann, was geht? Willst du dich kurz vorstellen?
Ja. Und zwar, ja, ich bin Aaron Englisch. Ich bin geboren in Konstanz, ich bin 26 Jahre alt. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Meine Eltern und meine Familie und ich sind, als ich 7 war, praktisch aus Konstanz ein bisschen weiter rausgezogen. Das heißt, ich bin, als ich hier in die Schule gegangen bin, oder vielmehr, ich bin erst in Hegnen in die Schule gegangen, in die Grundschule, und dann, als ich hier in die Schule gegangen bin, immer hin und her gependelt, so zwischen Konstanz und Langenrhein. So viel zu meiner örtlichen Herkunft. Ich habe Konstanz eigentlich nicht so wirklich oft verlassen, weil ich eigentlich nie wirklich den Grund hatte, weil ich es hier mega feiere. Natürlich immer mal wieder so ein paar Trips gemacht. Nach der Schule habe ich ja, Zeit gebraucht, auf jeden Fall, um mich jetzt von meiner jetzigen Einschätzung aus auch so ein bisschen von Sachen zu lösen, die ich während der Schulzeit aufgenommen habe. Und habe mich dann irgendwann auch nach dem Vorbild meines Vaters praktisch angefangen, mit dem Körper zu beschäftigen, so auch mit Religion, mit Gesellschaft, mit Kultur. Und habe dann irgendwann, also nach mehreren Versuchen, irgendwie eine Berufsausbildung zu starten, wo unter anderem auch der Bootsbauer mal dabei war. Und ich hatte ewig überlegt, Design zu studieren und solche Geschichten. Habe ich dann irgendwann mal meinen Physiotherapeuten angefangen zu machen. Jetzt 2016 war das. Ja, und habe die Ausbildung 2019 abgeschlossen und bin jetzt seit November letzten Jahres, also seit November 2020, dabei, meine Shiatsu-Weiterbildung zu machen, also chinesische Akupressur-Massage. Und allgemein natürlich auch am Musik machen. Also seit ich 17 bin, habe ich so angefangen, über digitale Musikproduktion zu starten und mich immer mehr Richtung, ja, instrumentale Live-Musik entwickelt. So, das nimmt auf jeden Fall auch viel Zeit meines Lebens ein, Musik.
Das ist dementsprechend eine Passion, so, ne? Man sieht dich ja auch hin und wieder so auf den Konstanzer Straßen spielen, oft auch mal mit Kollegen so. Shoutout an Pauli, denke ich, ist angemessen.
Ja, Mann.
Ja, aber interessant. Also erst die Physiotherapieausbildung und dann aber erstmal nicht als Physio gearbeitet.
Ja, bis jetzt auch nicht, ja.
Und stattdessen eher so die fast schon eher spirituelle Variante im Shiatsu dann kennenlernen wollen. Willst du darauf ein bisschen eingehen so?
Ja, weil im Endeffekt war die Zeit, das war, als ich, ja, so 2021 war, begann ich mich eigentlich so mit Ernährung und Körperkunde auseinanderzusetzen und habe das erstmal auf eigene Faust mit dem Internet gemacht und auch mit meinem Papa das Gespräch gesucht und so. Mein Papa ist übrigens Personal Trainer, hat sich selbstständig gemacht. und arbeitet auch mit den Leuten viel mit Ernährung und Lebenseinstellungen und so weiter und so fort. Das heißt, mir wurde da schon viel mit in die Wiege gelegt, einfach was das ganze Thema angeht und so. Auf jeden Fall bin ich eigentlich eines Tages am Zen-Dojo in der Gerichtsgasse vorbeigelaufen und dort war der Flyer für diese Shiatsu-Weiterbildung, eine berufsbegleitende Weiterbildung eigentlich für Leute, die ihren Physiotherapeuten schon gemacht haben oder ihren Heilpraktiker schon gemacht haben und dann praktisch während ihres Berufs diese Chance zur Weiterbildung eigentlich haben, weil normalerweise ist das Shiatsu, die Shiatsu-Ausbildung, ja, also in Asien ist das sowieso nochmal mit eine viel zeitintensivere Ausbildung. Und hier kann man das auch viel zeitintensiver machen. Also so, ich glaube, 3,5 Jahre im Allgäu zum Beispiel oder so. Und dann Vollzeit halt eine Ausbildung. Und das ist jetzt praktisch eine Weiterbildung, wo wir uns alle 2 Monate ein Wochenende treffen. Das heißt, im Endeffekt bin ich damals, ja, ich glaube, das war 2015 oder 2016, bin ich an diesem Zen-Dojo vorbeigelaufen und habe diesen Flyer gesehen und wollte eigentlich diese Weiterbildung direkt machen. Ich hatte mich dann auch mit Susanne Hufnagel getroffen und sie hat mir eine Shiatsu-Behandlung gegeben und mich hat es sehr angesprochen auf jeden Fall, der Effekt und was ich gefühlt habe im Körper. Ich meine, ich bin auch relativ schnell während der Behandlung damals eingeschlafen und hatte dann auch einen witzigen Traum und so. Auf jeden Fall habe ich dann nach Gesprächen mit meinem Vater und so mich dazu entschieden, aber erstmal meinen Physiotherapeuten zu machen, weil ich mit dieser Ausbildung nicht hätte arbeiten können.
Mit der
Genau,
Shiatsu-Ausbildung
mit der
sozusagen.
Shiatsu-Ausbildung.
Ja, Mann.
Und bin im Nachhinein sehr dankbar, dass ich den Physiotherapeuten gemacht habe. Auf der Reichenau war das im Schloss Königsegg. Und so ein bisschen die schulmedizinische Sprache so kennenzulernen und auch so ein bisschen durch meine Praktika im Rahmen der Ausbildung halt so ein bisschen auch zu sehen, wie man arbeitet als Physiotherapeut und so weiter. Schlussendlich aber auch dankbar, dass ich jetzt diese Ausbildung endlich anfangen konnte. Nochmal von einem anderen Standpunkt als von vor ja mittlerweile 4 Jahren. Und ja, im Endeffekt beschäftige ich mich im Rahmen dieser Ausbildung mit der chinesischen Philosophie oder Medizin oder ein bisschen auch mit den spirituellen Bildern, die man dort bekommt, mit den Meridianen praktisch, also mit den Leitbahnen für das Qi oder für den Energiefluss. Und allgemein mit der bewussten Berührung einfach. Also im Rahmen von meiner Ausbildung gab es natürlich Lehrer, die da mal mehr und mal weniger Wert drauf gelegt haben, so auf diese wirklich bewusste Berührung, bewusst bei dem Menschen sein, den man berührt. Und das ist jetzt aber hat einen ganz anderen Stellenwert bei dieser Weiterbildung, die ich jetzt mache. Oder allgemein hat es für mich schon immer einen krassen Stellenwert gehabt, Berührung und auch Kommunikation, wenn es um Heilung auch geht, wo ich auch im Rahmen der physiotherapeutischen Tätigkeit mich nicht so oder vielmehr das nicht so ausleben konnte, wirklich Zeit zu haben für ein Gespräch und für wirkliche Berührung. Und ja, also ich beschäftige mich praktisch. Im Chinesischen ist es so, dass jede Jahreszeit einem Element zugeordnet ist. Und das allgemein ist die chinesische Philosophie sehr nach diesen Rhythmiken ausgerichtet, also nach der Jahresrhythmik, nach der Tagesrhythmik und verschiedenen Aspekten, wo praktisch die Elemente sich nach einer bestimmten Reihenfolge her im Fluss befinden und auch bedingen. Und so weiter. Natürlich auch im Körper und dass das bestimmte Auswirkungen hat, dass auch die Organe diesen Elementen zugeordnet sind. Das heißt, es gibt immer verschiedene Organpaarungen, die in sich einen Kreislauf ergeben, der wiederum einem Element zugeordnet ist. Und diese ganze Verbindung, diese ganzen Zusammenhänge zu erfahren und vor allem auch in der Praxis zu erfahren, das ist eigentlich so Gegenstand meiner Weiterbildung jetzt gerade so, ja.
Ja, und das heißt, da spricht auch viel für so eine Naturverbundenheit, letztendlich dieser gesamte Energiefluss in deinem Körper als Zelle der gesamten Welt, als eigentlich auch nur eine Zelle im Universum, ganz krass gesagt.
Ja.
Aber was ich so ein bisschen für mich rausgehört habe, ist, dass eben die Praxis in der Physiotherapie nach der Schulmedizin die nicht so taugt, weil eben das Zwischenmenschliche untergeht und damit letztendlich auch die wahrhaftige Heilung. Und wenn ich das richtig interpretiert habe, dann kann ich das, glaube ich, schon nachfühlen, wenn man sich so anguckt, dass ein Termin beim Physio meines Wissens nach 20 Minuten geht,
ja,
und das alles krass und streng getaktet ist, dann fehlt es definitiv an Kommunikation und einfach auch Hingabe letztendlich dadurch, dass ein Druck seitens des Systems an den Tag gelegt wird. Also sehe ich auf jeden Fall die Schwierigkeit eben im System, sodass Physiotherapeuten, die eigentlich voll in der Leidenschaft diesen Beruf ausüben möchten, vielleicht nicht ganz dazu kommen.
Ja, es kommt halt immer auf die, im Endeffekt auf die Weltanschauung an, die man hat, was man sich dann für eine Behandlung zum Beispiel wünscht. Zum Beispiel, was bei mir, das Thema Heilung ist ein Riesenthema und es betrifft nicht nur meinen Körper als nur meinen Körper, also als isoliertes Themengebiet, sondern ich sehe praktisch meine Lebensweise als oder meine Entscheidung eigentlich als Grund, dass bestimmte Dysfunktionen oder Krankheit überhaupt stattfinden bei mir, aber auch, wie du es vorher gesagt hast, in größeren Systemen praktisch so. Das heißt, wenn ich ein bestimmtes Symptom habe, dann stelle ich mir halt die Frage, warum ist das so? Und bin halt auf der Suche nach der Ursache, wobei ich dann auf dieser Suche oft einmal natürlich mit meiner geistigen Realität konfrontiert werde, also die praktisch Ideen und die Gedanken und Entscheidungen, die ich treffe oder die in mir präsent sind, natürlich ihre Auswirkungen haben in meinem Körper. Das heißt, ob ich gestresst bin oder ob ich mich entspannen kann, das natürlich einen Einfluss auf meinen Körper hat. Also wenn eine bestimmte Zeit vergeht und ich bin die ganze Zeit gestresst, aufgrund bestimmter Verarbeitung von bestimmten Eindrücken oder so, dann ist das was anderes, wie wenn ich mit diesen Eindrücken auf eine entspannte, verbundene Art und Weise mit denen umgehen kann. Sprich, wenn ich als Mensch zum Beispiel, ich hab meinen Schmerz und ich gehe zum Physiotherapeut und ich will einfach nur, dass dieser Schmerz weg ist, so schnell wie möglich, dann kann ich verstehen, warum sich das System so entwickelt hat, das Gesundheitssystem, wie es ist. Weil man halt auf materieller Ebene denkt und auf materieller Ebene das Problem auch so schnell wie möglich gelöst haben will. Für mich hat Heilung aber halt mit der gesamten Lebenseinstellung zu tun, mit dem gesamten Lebensstil im Endeffekt. Und ja, wenn ich, also ich persönlich gehe relativ wenig zum Arzt, ja, weil es ist nicht Teil meiner Lösung. Wenn ich bestimmte Beschwerden habe, dann kommt bei mir die Lösung nicht, okay, ich muss jetzt zum Arzt gehen, um das zu beheben, sondern ich gehe da anders, also ich habe andere Lösungswege dafür, ja, im Endeffekt.
Das ist ja nicht viel Selbstreflexion,
ja,
in dem Sinne.
Genau.
Ob jetzt auf materieller oder geistiger Ebene,
ja,
so.
Ja, genau. Genau, das ist es. Also im Endeffekt Selbstreflexion. Und klar kann ich zum Beispiel, wenn ich mit meiner Selbstreflexion nicht mehr weiterkomme, dann ist es ja auch in meinem Leben essentieller Bestandteil, dass ich mich mit Leuten austausche, zum Beispiel darüber rede. Vielleicht kann mir jemand anders aus seinem Standpunkt diesen Konflikt irgendwie neu beleuchten. Aber meistens gehe ich dann nicht zu einem Arzt, weil der Arzt redet nicht mit mir, der Arzt gibt mir Cortison oder was auch immer.
Ibuprofen, weil Knieschmerzen, Kopfschmerzen, egal was. Hauptsache, du bist schnell aus dem Zimmer raus und wirst abgerechnet. So kommt es auf jeden Fall rüber.
Und persönlich, ich bin auch eine Person, ich hatte nie das Verlangen zu einem. Also wie gesagt, ich kann Leute verstehen, die das eine oder das andere machen, so. Ich hatte zum Beispiel aber auch nie das Bedürfnis, zu einem Psychotherapeuten oder einem Gesprächstherapeuten zu gehen, weil die Konflikte, die ich auf jeden Fall habe, und ich, also wenn ich mich mit psychologischen Begriffen betiteln müsste, dann würde ich mir auch bestimmte psychologische Pathologien geben können,
Ja,
so in
Mann.
bestimmten Zuständen oder so. Aber es war nie mein, wie gesagt, nie mein, also nie mein Lösungsweg, dort zu finden eigentlich, weil die Konflikte, die denen ich mir bewusst war, die auch zu bestimmten Problemen geführt haben, die konnten die ja nicht lösen. Manchmal kann man aber vielleicht mit einem Gesprächstherapeuten sich erstmal bewusst werden, wo der Konflikt überhaupt ist und solche
Ja, Mann.
Geschichten.
Das ist auf jeden Fall ein Mittel, ein Weg, um zur Lösung zu kommen. Aber es ist sehr wahrscheinlich nicht die Lösung. Da
Genau.
fühle ich dich auf jeden Fall nach.
Genau.
Also ob jetzt aus eigener Erfahrung oder was man so eben mitkriegt, wie Leute mit sowas umgehen. Ich meine, Psychotherapie ist eh noch quasi ein Tabuthema in unserer Gesellschaft,
Ja,
weil
so, ja,
eben
Mann.
gebrochenes Bein cool, gebrochener Kopf quasi.
Passiert
Nee,
halt so, was ist so?
lass mal, sprich das bloß nicht an.
Ja, Mann.
Nee, ich fühle dich da auf jeden Fall nach. Aber eben letztendlich guckst du selbst als Physiotherapeut nicht nur auf die materielle Ebene und das ist ziemlich interessant, weil ich sehe mich selber darin auf jeden Fall viel in der Materie zu suchen. Und da sind mit Sicherheit auch Zusammenhänge, aber es ist ganz interessant zu hören, wie du da ein bisschen in die Psychosomatik auch reingehst. Ja, Mann.
Also ich muss dazu sagen, ich komme aus einer Familie, wo praktisch Spiritualität und Religion immer schon eine relativ große Rolle gespielt haben. Das heißt, das spielt da auf jeden Fall mit rein, warum ich so denke. Im Endeffekt bin ich erzogen worden in dem Glauben, dass es einen Gott gibt, eine höhere Instanz, die auch alles verbindet, die auch irgendwie in jedem wohnt. Was, also das ist jetzt erstmal ein Bild, so was ich damals bekommen habe. Und ich ist auch, ich, den Großteil meines Lebens habe ich, war ich damit eher in Konflikt, weil ich habe es nicht wirklich gesehen und nicht gespürt. Und es hat auch in mir, ja, wie gesagt, einen Konflikt ausgelöst, weil es wurden bestimmte Bilder mir gegeben, aber für mich war es schwierig, das auch zu verstehen und so, wollte ich nur mal kurz sagen, aber
Voll.
im Endeffekt, durch die Erfahrungen in meinem Leben ist es mir einfach, sagen wir mal, bewusst geworden, dass wir nicht nur aus Materie halt bestehen, sondern dass sogar die Materie eher Ausdruck von dem ist, was sich auf geistiger Ebene abspielt, so. Und natürlich kann man durch die Materie auf gewisse Art und Weise Einfluss nehmen auf die geistige Ebene. Aber ob das der einzige Weg ist, stelle ich persönlich in Frage. Und ich stelle mir vor allem auch die Frage, inwieweit kann man überhaupt ursächlich von dieser Richtung aus heilend agieren?
Das ist eben ein wichtiger Punkt. Also du gehst nicht nur an die Oberfläche und kratzt ein bisschen rum, sondern du willst wirklich an die Wurzel des Problems. Ja, Mann.
Und was definitiv auch, also in meiner Erziehung oder meiner Familie interessant war, war, dass ich einfach zwischen zwei Kulturen groß geworden bin. Also mein Papa aus Jamaika kommt und meine Mama aus Konstanz hier. Was allein das hat schon zu Konflikten geführt, als ich auch in die Schule gekommen bin und so. Und, als ich praktisch angefangen habe, so, also ich muss dazu sagen, bevor ich in den Kindergarten oder in die Schule gekommen bin, waren mein Papa und ich uns sehr nahe und er war eigentlich die ganze Zeit eins meiner größten Vorbilder, was eben, als ich dann praktisch andere Vorbilder angenommen habe, gerade zu Konflikten geführt hat.
Ja,
In
Mann.
mir, aber auch zwischen mir und meinem Vater zum Beispiel. Und im Endeffekt ist diese Sichtweise zwischen zwei Kulturen in meinem Kopf auch sehr eng verbunden mit dieser Sichtweise Spiritualität und Materialismus, weil ich praktisch durch diesen kulturellen Standpunkt auch früh versucht habe zu sehen, okay, wie läuft es in anderen Kulturen? Oder ich wurde damit konfrontiert, okay, wie läuft Spiritualität zum Beispiel in anderen Kulturen ab? Und habe da ganz klar gesehen, dass in unserer europäisch-industriellen Kultur, in der wir hier groß werden, Spiritualität immer mehr an Wert abnimmt und auch praktisch der Materialismus immer präsenter wird, wobei da natürlich auch Gegenbewegungen stattfinden und es ist nicht so einfach statisch auszudrücken, aber von der Lebensweise, mit der ich konfrontiert werde in Konstanz, wo ich groß geworden bin, von dem, was mir bildungstechnisch begegnet ist, was hier so das Mindset ist, dort nimmt praktisch Spiritualität nicht so einen großen Raum ein. Und man versucht eher auf materieller Ebene zu begründen und Argumentationsketten irgendwie herzustellen. Was oft dazu führt, dass die Leute halt, ja, so ein bisschen die emotionale und geistige Ebene verlernen, was in meiner Sicht auch ganz klar zu sehen ist. Auf den Gesichtern der Leute, wenn man durch die Straßen läuft, auf der Kommunikation zwischen den Menschen, überall eigentlich. Was zum Beispiel den Leuten auffällt, wenn sie zum Beispiel hier groß geworden sind, dann mal längere Zeit in einem anderen Land war, wo es ganz anders ist, und dann wieder hier zurückkommen, wie sie das alle berichten, wie die Leute hier eine ganz andere Lebendigkeit aufweisen. Und das ist für mich halt auch genau die Sache, dass halt im Endeffekt, wenn wir unsere geistige Ebene vergessen, dann vergessen wir meiner Meinung nach auch die Quelle unserer Lebendigkeit. Und das ist halt, deswegen habe ich das mit meiner religiösen Erziehung oder mit meinem religiösen Hintergrund erwähnt. Ich würde mich heute nicht als typischen Christen bezeichnen. Ich würde mich eher als Menschen bezeichnen, der auf der Suche nach der Verbindung zu Gott ist im Endeffekt. Aber ich gehe da durch eigentlich alle Religionen durch, auf der Suche. Aber was mir auf jeden Fall auffällt, ist, dass, ja, in vielen Kulturen zentrales Element ist, dass, wenn Gott im Herzen wohnt oder in meinem Körper wohnt, dass er der Quell, oder dass diese Instanz der Quell meiner Lebendigkeit ist. Und ich habe es auch in meinem Leben erfahren und bin praktisch auf so einem Prozess, das wieder zu entdecken in mir und auch in der Welt und mich praktisch auf geistiger Ebene wieder mit allen geistigen Wesen zu verbinden und somit, ja, zu heilen zusammen im Endeffekt. Ja, das ist so.
Vor allem für die Gemeinschaft ist es besonders wichtig, also. Ich glaube, wir hatten das schon mal in einem Gespräch, wo wir den Vergleich gezogen haben, dass der Mensch wie eine Krebszelle sich ausbreitet, in sich selbst nicht gut ist, nach außen hin, also für die Gesellschaft quasi nicht, für die Community. Und sich auch krass ausbreitet, maßlos, keine Grenze kennt. Anders als die meisten anderen Tiere, die in Einheit mit der Natur die Grenzen kennen. Also wenn man sich eine Permakultur anguckt, wo wirklich alles einen Kreis schließt und so viele Hasen leben, so und so viele Füchse und es ist immer im Ausgleich, immer im Wandel. Aber gerade Religion ist ein Thema, wo wir uns in der Geschichte der Menschheit irgendwo wieder gespalten haben. Also irgendwo finden sich immer wieder Leute aus verschiedenen Religionen, die sich super verstehen, weil sie einfach gegenwärtig bleiben und anerkennen, hey, letztendlich, du nennst es Allah, ich nenne es Gott, der andere Krishna oder sonst wie. Und wir beten letztendlich alle zum selben, haben es alle in uns, suchen es vielleicht nach außen hin. Im Buddhismus suchen es vielleicht eher internal. Aber ja, die Konflikte in der Vergangenheit waren auf jeden Fall riesig. Ob jetzt die Kreuzzüge oder auch heute noch irgendwie moderne Kreuzzüge auf, ja, Terrorismusebene oder sonstiges, das ist schon hart. Ja, Mann, aber letztendlich sehe ich das bei dir als sehr positiv, dass du dich so breit bildest und letztendlich Verständnis für alles und jeden aufbauen möchtest.
Also auf jeden Fall mal in Kommunikation treten. Ich habe eben auch also mir ist auch aufgefallen, dass es eben diesen Weg nach außen hin gibt, also diese Erkenntnis im Außen zu suchen oder im Innen. Und zum Beispiel in meinem Leben, ich habe den äußeren Weg bis jetzt hauptsächlich gewählt. Aber der innere Weg hat auch stattgefunden und das war ja, ich muss davon eigentlich ein Meilensteinereignis in meinem Leben erzählen, wo was praktisch das war das erste Mal, dass ich wirklich bewusst zu Gott gebetet habe, dass okay, wenn du da bist, dann komm in mein Herz. Und ich praktisch ja daraufhin, wie mein Herz ist wie warm geworden und irgendwie, es hat sich angefühlt, als ob es größer wird und oder vielmehr sich ausfüllt tatsächlich. Und ich wie in meinem ganzen Körper und vor allem so rückenbetont die Energie nach oben hab fließen spüren, auch meine Schultern irgendwie, die Verspannung, die in meinen Schultern war, sich wie aus meinen Schultern gelöst hat. Und ja, so eine Offenheit zu allen Menschen um mich herum praktisch sich gebildet hat. Also da war keine Angst in mir, die ich praktisch auf die anderen projizieren konnte, sodass praktisch jeder Augenkontakt sehr offen war. Und ich musste auch voll anfangen zu heulen, weil sich so viel gelöst hat. Und im Endeffekt ist dieses Ereignis auch der Grund dafür, dass ich mich so für die chinesische Philosophie oder für die chinesische Medizin interessiere, weil sie eben mit diesen Energieflüssen arbeitet. Und ich habe in dieser Philosophie eigentlich wie das wieder gesehen, dieses Ereignis, was ich selber hatte. Und dieser Wunsch, dieses Ereignis für mich auch zu erklären, praktisch die Möglichkeit in der chinesischen Philosophie auch gesehen, so ein bisschen oder so ein Part von der Antwort gesehen. Das heißt, das ist wie das. Also das Beispiel habe ich gesagt, wie als Beispiel für, klar, zum Beispiel in der chinesischen Philosophie dann wieder ein Weg nach außen, also praktisch Wörter, die ich selber nicht erfunden habe, um etwas zu beschreiben, die aber, ja, im Endeffekt ist das eine sehr alte Kultur und die haben sehr viel beschrieben und die Bilder, die sie beschrieben haben, die passen sehr gut zu dem Gefühl, was ich zum Beispiel damals erlebt habe. Das heißt, es ist wie so ein Wechselspiel zwischen der Erkenntnis im Außen und der Erkenntnis im Innen. Gleichzeitig sehne ich mich aber auch nach der Reise nach innen, praktisch meine eigene Erkenntnis meiner geistigen Beziehung mit der Außenwelt irgendwie zu erleben. Deswegen interessiere ich mich auch sehr für Schamanismus oder allgemein für Naturvölker, wie sie ihre Religiosität oder ihre geistige Verbindung ausleben, abseits von Konventionen, also zum Beispiel auch religiösen Konventionen oder Dogmen.
Ja, Mann.
Weil im Endeffekt das ja der Grund ist, warum die Leute sich mit ihren religiösen Geschichten so in die Haare bekommen haben. Mhm. Natürlich auch machtpolitische Interessen dahinter.
Auf jeden Fall, Mann.
Aber im Endeffekt konnten diese machtpolitischen Interessen halt mit dem Fakt arbeiten, dass für manche Sachen es einfach unterschiedliche Wörter gibt. Also das, wie du es gesagt hast, dass die Leute bestimmte Sachen halt einfach anders nennen und dann ist es einfach für jemanden zu sagen, der spalten will, okay, die haben Recht und wir haben die haben Unrecht und wir haben Recht oder irgendwas halt zu sagen in dem Zusammenhang. Und das ist dann halt, ja, für mich ist es, um es eigentlich ein bisschen enger einzufassen, ist es eigentlich mein Wunsch nach der Kultivierung universeller Liebe im Endeffekt, weil für mich ist Gott oder nur durch Gott diese universelle Liebe möglich, weil er das ist, was allem Leben schenkt, somit die Verbindung allen Lebens ist und somit die Basis für Liebe, was für mich Verbindung heißt. Also Liebe ist für mich, universelle Liebe heißt für mich universelle Verbindung. Und das ist eigentlich, ja, das, was ich suche. So, ja.
Und du sprichst dann, schätze ich mal, eher so über die Liebe, wie sie zum Beispiel von Eckhart Tolle beschrieben wird, die wirklich universell ist, die sich nicht irgendwie einschränken lässt, wie wir es gerne in unserer Gesellschaft wiedererkennen können. Von wegen, ich liebe Frauen, weil ich heterosexueller Mann bin oder andersrum. Ich liebe nicht nur meine Eltern und meine Geschwister, sondern jeden Menschen und jedes Sein letztendlich.
Ja.
Was sehr oft damit beginnt, dass man sich selbst lieben lernt.
Ja.
Und dazu muss man eben, wie du das erfahren hast, wie ich selber auch schon erfahren habe, wie viele Menschen es erfahren haben, die sich mit sowas befassen oder vielleicht auch völlig unbewusst irgendwie mal diese Gefühle haben, die sie überkommen, der völligen Erfüllung, der Erleuchtung fast schon, was letztendlich mit dem offenen Herzen zusammenkommt.
Ja.
Und ich sehe das auf jeden Fall in unserer Gesellschaft, ob jetzt aus eigener Erfahrung im Freundeskreis oder sonstiges, die Kompensation durch Konsum von Substanzen oder auch allgemein unser Konsum in der Gesellschaft, wo wir halt sehr materiell privilegiert leben, auf jeden Fall auf Kosten anderer leider. Ja, Mann, wie stehst du dazu? Ich meine, sicherlich hören vielleicht Menschen zu, die von so einem Konsum gewisser Substanzen, die ähnliche Gefühle auslösen, irgendwo schon mal Erfahrung gewonnen haben, im guten wie im schlechten Sinne. Siehst du dadurch vielleicht was Gewinnbringendes? Siehst du was Gewinnbringendes darin, wenn sich jemand eben dem materiellen Konsum hingibt, um vielleicht zu solchen Erleuchtungen und Gefühlen zu kommen?
Also ich muss dazu sagen, in der 10. oder 11. Klasse habe ich angefangen zu kiffen, was bei mir am Anfang eher wie so ein, es war für mich am Anfang kein spirituelles Erlebnis. Es war ein Erlebnis auf materieller Ebene. Natürlich, am Anfang habe ich nicht wirklich viel gespürt, aber was eher mit so einem materiellen sich abgrenzen von anderen zu tun hatte. Wieso? Damals sehr unbewusst. Heute betrachtet kann ich das halt so benennen. Wieso? Auf meiner Suche nach, also ich muss dazu sagen, damals, das war eine Zeit, wo ich mich nicht wirklich entfaltet habe. Also wo ich einfach viel von mir unterdrückt habe aus Angst, dass es nicht angenommen wird in meinem Umfeld. Und aus dieser Grundhaltung hat sich halt eine Sucht nach bestimmten Sachen, also die war schon da, diese Sucht, und hat sich halt bestimmte Wege gesucht, sich auszudrücken. Im Endeffekt war es die Sucht nach Lebendigkeit. Also das ist für mich das, was Sucht ist. Man vermisst das Leben. Also man sucht das wahre Leben, so seine wahre Bestimmung. Und halt sehr unbewussterweise. Also ich wusste, es irgendwas fehlt mir. Ich habe das auch damals schon in meinen Texten verarbeitet, so zum Beispiel. Aber ich wusste nicht, was es ist. Also ich wusste nicht, was mir fehlt. Im Endeffekt hat sich diese Sucht nicht nur in rein materiellen Dingen gezeigt, sondern auch zum Beispiel in meiner Wahrnehmung von Beziehung oder meiner Wahrnehmung von Liebe zu Mädchen damals. Wie ich praktisch, mit welchem Mindset ich mit Mädchen umgegangen bin oder mit welchen, zum Beispiel an Fasnacht so viele Mädchen abzuknutschen, wie nur geht, diese ganzen Sachen.
Ja, Mann.
Oder so dieses, ja, eine sehr materialistische Einstellung auch zum Thema Beziehung zu haben. Das heißt also, was ich damit sagen will, dass aus dieser Sucht heraus, also vielmehr diese Sucht war schon ein Symptom von dem Materialismus. Und gleichzeitig habe ich aber auch dieses Symptom auf materialistische Ebene versucht zu beheben. Und im Endeffekt, als das dann losging, dass wir angefangen haben, Party zu machen und zu trinken und so weiter, da hat sich das natürlich geäußert in materiellen Konsum von, sagen wir jetzt mal, Drogen. Aber das zeigt sich auch im Konsum von Essen oder so. Ich meine, im Endeffekt ist das dieses Grundgefühl von Sucht, was sich, wie gesagt, einen Weg sucht, sich auszudrücken.
Es will sich manifestieren. Ja, auf jeden Fall.
Und mit diesem Gefühl bin ich halt zum Beispiel auch in den Drogenkonsum reingegangen. Also meine, zum Beispiel vor allem auch nach der Schule, also in dieser Zeit, wo ich nicht wirklich wusste, okay, was will ich jetzt mit meinem Leben machen oder so, da habe ich einfach viel Party gemacht. Was im Endeffekt auch für mich eine krasse Zeit war, weil ich erstens, also auch schon gegen Ende von, also in meiner Kursstufenzeit, also in meiner Abi-Zeit, auch dann andere Leute außerhalb von meinem Schulkreis kennengelernt habe, die mein Weltbild verändert haben. So. Das heißt, in dieser Zeit nach der Schule vor allem ist auch viel aufgebrochen, was ich mir praktisch so wie diese Schutzschicht oder diese Maske, die ich mir aufgebaut hatte während der Schule, ist ja auch wieder wie zerbröckelt in dieser Phase, wo ich viel Party gemacht habe und so. Dort ist mir auch auf, also ich habe meine Erfahrung gemacht mit Ecstasy, ich habe viel Gras geraucht. Irgendwann dann später habe ich auch Erfahrungen mit LSD gemacht und so. Das halt einfach vor allem bei Ecstasy ist mir aufgefallen, so man hat dieses krasse Gefühl von Verbundenheit, aber einen Tag danach erstens so dieses so bisschen diese Ecstasy-Karte, wo man sich einfach nicht gut fühlt, wo man sich wie depressiv so ein bisschen fühlt. Das ist die eine Sache. Aber dann halt auch diese Reflexion im Nachhinein, natürlich auch aus dieser Grundstimmung heraus, aus dieser depressiven Grundstimmung, aber dass man dieses Gefühl, was man hatte, dann halt auf die Droge bezieht. Das ist halt eine Gefahr. Das heißt, in einem bewussten Umgang mit solchen Substanzen kann man vielleicht wie so einen Kickstart erfahren für ein bestimmtes Gefühl, was man vielleicht davor nicht erfahren hat in dem Ausmaß, sodass man vielleicht weiß, es ist da. Aber wenn das in einem Mindset passiert, wo man es dann halt auf materialistische Ebene auf diese Droge bezieht, dann ist es halt wieder gerade in die entgegengesetzte Richtung. Deswegen werden die Leute ja auch wie süchtig nach den Substanzen, weil sie denken, die Substanzen sind das, was es zu suchen gilt.
Ja,
aber im Endeffekt suchen sie natürlich, und das wissen die meisten auch, aber das Gefühl, was sie durch die Substanz bekommen, aber sie wissen nicht, dass dieses Gefühl eigentlich immer da war. Nur, dass sie es halt auf eine materialistische Ebene versuchen auszulösen. Aber es ist nicht mehr das Gefühl als Reaktion auf das Erlebte, sondern man sucht nur noch das Gefühl.
Ja,
Und das ist halt die Gefahr, vor allem aus dem Mind oder aus dem Mind und HZ der Sucht heraus. Weil man dann halt mehr dazu neigt, das so zu craven praktisch.
Auf jeden.
Also die Erfahrung habe ich gemacht, aber gleichzeitig habe ich auch, oder bin ich in den letzten Jahren auch in dem Prozess, das aufzulösen praktisch. Und auch für mich sehr erfolgreich aufzulösen, weil praktisch durch meine Reflexion, durch die Erfahrungen und die Gespräche und alles, sich halt einfach auch klar herauskristallisiert, dass das, was ich suche, nicht die Substanz ist. Und das ist im Endeffekt, ja. Dass die Gefühle automatisch kommen, oder vielmehr, dass die Lebendigkeit automatisch kommt, wenn man in Verbindung ist mit dem, was Leben ist. So. Also dieses typische Ding, was alle sagen, High of Life, das ist eigentlich ein bisschen zu, es ist zu krass formuliert eigentlich, weil es geht nicht darum, high zu sein die ganze Zeit, weil das Leben ist
Eine
wie so ein
Sinuskurve.
eine Sinuskurve, up and down.
Ja, Mann.
Und beides gehört dazu, weil es ist halt wie so ein, ja, manchmal muss man Dinge verarbeiten und manchmal ist man halt total im aktiven Modus so.
Ja, und das ist ja auch wahrscheinlich auch physiologisch sehr gut aufzeigbar,
Ja, genau.
wieso die Phasen sich aufgrund physiologischer Gegebenheiten darstellen.
Ja, genau. Ich denke, zum Beispiel meine Erfahrung mit LSD war sehr eindrücklich, weil ich dort einfach teilweise, wenn man es psychologisch ausdrücken will, auch in teilweise paranoiden Zuständen, psychotischen Zuständen bestimmte Erfahrungen des Verbundenseins gemacht habe einfach, die sich dann aber auch im Endeffekt im nüchternen Zustand nur in viel feinerer Form, dass ich die dann plötzlich gesehen habe, wie sehr praktisch mein eigenes Mindset dafür verantwortlich ist, wie ich die Realität wahrnehme, so.
Ja, auf jeden.
Und deswegen, also es kommt halt voll auf den Umgang mit den Substanzen an. Aber im Endeffekt denke ich, dass die Substanzen an sich nicht nötig sind, so, sondern dass man, wenn man in einem gesunden System, also Ökosystem, oder wenn man sich einbettet in das natürliche System oder in Gottes Schöpfung, so in seine Gesetze, so wie er es praktisch geschaffen hat, wenn man sich dort einbettet und in Kommunikation mit seiner Schöpfung oder mit ihm durch seine Schöpfung ist, dann wird es überflüssig, diesen Zustand herbeizuführen über Substanzen, weil er
Ja,
ist eh schon da.
auf jeden.
Und deswegen sehe ich das mit den Substanzen so, es kann ein Kickstart sein, wie es zum Beispiel bei mir war, dorthin. Aber ich sehe genauso viele Leute, die noch nie irgendwie Drogen genommen haben und da schon sind.
Voll, auf jeden, ja, Mann.
Und das sind vor allem die Leute, vor denen ich mega Respekt habe, so. Also die meine Vorbilder sind. So viel zu der Frage, ja. Also.
Das erinnert so ein bisschen an die Geschichte von Jesus. Also es gibt zwar inzwischen die Behauptung, dass irgendwelche Sträucher angezündelt sein sollen zu der Zeit, wovon er irgendwas inhaliert hat, vielleicht unbewusst, vielleicht doch bewusst, um
Keine
letztendlich in
Ahnung.
diesen Zustand der Gegenwärtigkeit, der unabdingbaren Liebe, der universellen Liebe zu gelangen. Und letztendlich aus meiner eigenen Erfahrung kann ich deine Geschichte auf jeden Fall gut nachfühlen, so von wegen, der Konsum kann auf jeden Fall die Augen öffnen, das Herz. Die Frage ist nur, wie nachhaltig ist es?
Genau, und zu welchem Preis?
Genau. Ich denke, es ist auf jeden Fall gefährlich, sich auf diese Substanzen zu verlassen. Vor allem deswegen, weil wir letztendlich Zugriff auf jede einzelne Substanz im eigenen Körper haben. Ich
Ja.
meine, die Substanzen, die wir uns zuführen, greifen letztendlich nur auf Neurorezeptoren
Genau.
zurück, die letztendlich schon da sind.
Genau.
Ob jetzt Cannabinoide oder sonstiges,
Genau.
ist alles schon im Gehirn vorhanden und
Genau.
speichert sich irgendwie im Körper ab.
Genau.
Und ich denke gerade mit meiner Erfahrung, was es kalt duschen, kalt baden betrifft, es kommt dem so oft so nahe, diese innere Ruhe, der Frieden, die Liebe dann auch zu allem und jedem. Und ja, Mann, ich bin auf jeden Fall stark dafür, für die Aufklärung in unserer Gesellschaft durch die Politik, auch was die Substanzen betrifft, weil wir momentan in einem Land leben, das halt streng Nein sagt. Letztendlich aber Aufklärung nicht im Sinne von, hey, das und das kann passieren, sondern, yo, lasst uns doch einfach checken, dass wir es nicht wirklich brauchen. Und selbst wenn wir das doch brauchen, gibt es andere Wege, als die Substanz zu sich zu nehmen. Und zwar eben das Leben in vollen Zügen zu genießen, irgendwie Action zu haben. Ich meine, ob du jetzt Rollercoaster fährst, eine Achterbahn oder eine Droge zu dir nimmst, du wirst wahrscheinlich das Ähnliches fühlen.
Ja, das mit dem Genießen ist so eine Sache. Also mein Papa sagt zum Beispiel immer, die Leute wollen immer nur genießen und vergessen, dass es eigentlich nicht darum geht. Und dann ist halt die Frage, wie legt man das Gefühl genießen aus? Aber was auf jeden Fall auch, also was mir zu dem Thema einfällt, ist zum, also gerade wenn wir über Drogen geredet haben, also ich hatte kein Problem, mich von ja, vielen Sachen zu lösen, also von Drogen, außer vom Gras. Und das auch erst kürzlich. Aber was auf jeden Fall dazu geführt hat, dass es so war, das war tatsächlich ein Gebet. Und zwar habe ich Gott gefragt, okay, also ich meine, gerade mit meinem kulturellen Background und so, ich bin einfach irgendwann auch konfrontiert worden mit der Kultur der Rastafari und mit deren Umgang mit Gras, deren Philosophie und so. Nicht nur die, ich meine, es gibt viele Völker, die auf bestimmte Substanzen in bestimmten Augenblicken mit einem bestimmten Mindset zugreifen. Und ich mit diesem Wissen praktisch einfach gebetet habe und gefragt habe, Heiliger Vater, oder was heißt gefragt, aber ich habe darum gebeten, Heiliger Vater, offenbare mir bitte, ob es gut für mich ist zu kiffen oder nicht. Und 2 Tage später war ich zu Hause bei meinen Eltern. Und mein Vater kam relativ, also wir haben eigentlich was ganz anderes gemacht und plötzlich ist ihm eingefallen, so, wow, ja stimmt, ich muss dir noch was erzählen und meinte, ich habe eine Offenbarung bekommen. Und zwar, die Leute leben oder jagen oft ihrem Belohnungssystem nach und vergessen dann ihre Bestimmung zu leben. Und eigentlich sollte das Belohnungssystem als Antwort auf den Weg der Bestimmung folgen. Aber wir nehmen den Weg des Belohnungssystems als das Ziel,
Ja, Mann.
was uns von unserer Bestimmung oft entfernt. Und das ist dieses Ding, weil oft suchen wir Sachen, die wir genießen können. Aber was ist, wenn wir die Sachen genießen und sie gar nicht genießen sollen in dem Moment? Also was ist, wenn wir gerade gar nicht genießen sollen? Ich sage jetzt nicht, sei ein Stein und fühlen nichts mehr mäßig so. Aber gerade diese Sache mit dem Belohnungssystem und Sucht ist so ein Ding. Ich meine, ich habe es bei mir gesehen. Im Endeffekt, wenn ich also sagen wir 90%, die ich in meinem Leben gekifft habe, das waren keine spirituellen Erlebnisse. Das war ein Craven nach Entspannung, die dann im Endeffekt auch nicht wirklich stattgefunden hat. Immer klar habe ich mich körperlich entspannt, aber im langfristiger Wirkung hat es mich noch mehr verspannt, weil mit dem Mindset, mit dem ich Gras konsumiert habe, habe ich einfach mi mich meiner Ressourcen beraubt, was praktisch meine Entspannungsfähigkeit sogar noch gesenkt hat. Und im Endeffekt ist dieses Jagen nach Genuss ja im Endeffekt auch ein Symptom unserer Kultur hier, dass wir überhaupt das alles machen, was wir machen und dass wir so viel ausbeuten, wie wir ausbeuten. Als Symptom von diesem Genuss, also wie nennen die Leute es? Hedonismus,
Ja, auf
mäßig
jeden
so.
Hedonismus.
Und deswegen muss man aufpassen, weil, also im Endeffekt sehne ich mich nach einem natürlichen Gleichgewicht aus Genuss und Arbeit. Im Endeffekt ist Genuss auch, wenn wir es auf eine physiologische Ebene bringen, es ist ja es im Endeffekt mit Nahrungsaufnahme verbunden. Aber man kann ja auch nicht sein ganzes Leben nur Nahrung aufnehmen, sondern es ist ja auch wieder dieses Wechselspiel zwischen Erholung und Stress. Im Endeffekt können wir die Nahrung am besten aufnehmen, wenn wir gerade erholen, also wenn wir gerade chillen und so weiter. Hier dieses Thema Tischgebet und richtiges Mindset beim Essen und so weiter. Das uns praktisch in einen Zustand bringt, wo wir unser Essen richtig aufnehmen können, so, wo wir richtig genießen können.
Weil wir durch Besinnung
genau,
dazu finden.
Genau, praktisch, wo wir uns auf das Essen besinnen, wo wir uns auf die Einheit und die Dankbarkeit besinnen,
ja, Mann,
die uns auch in einen Zustand der Entspannung bringt, wo wir dann richtig genießen können. Aber die Phasen unseres Lebens, wo wir halt auch mal aktiv arbeiten müssen und Widerstände überwinden müssen, die gibt es halt auch.
Safe.
Und wenn wir die nicht haben, dann leiden wir ja auch. Das heißt, es geht nicht nur darum zu genießen. Wir müssen auch Widerstände überwinden. Aber die Frage ist halt, in welchem Mindset überwinden wir auch diese Widerstände?
Auch da lässt sich eigentlich mit Liebe wahrscheinlich der Schlüssel finden. So, okay, das ist zwar ein scheiß Moment, eine scheiß Situation gerade, aber hey, wie oft kann man auf scheiß Situationen zurückblicken und sagen, man hat was gelernt oder einen Fehler begangen?
Ja, genau.
Und das war letztendlich eine Lektion.
Ja, genau.
Und dann bleibt es wahrscheinlich nur bei einem Fehler, wenn die Lektion nicht gelernt wurde.
Ja.
Aber da kommen wir ja quasi schon auf das Thema Nahrung zu sprechen. Also erstmal Shoutout an deinen Vater. Krasse Erleuchtung, die er da hatte. Und dementsprechend hat er dich irgendwie auf deinen Weg wieder geleitet als dein Vorbild. Ich feiere deinen Dad auch mega. Aber ja, Mann, wie ernährst du dich so in letzter Zeit? Und warum vor allem?
Also letzte Zeit ist gut. Also in dieser Zeit, wo ich angefangen habe, mich mit dem Körper zu beschäftigen, habe ich mich auch eben angefangen, viel mit Ernährung zu beschäftigen. Natürlich wurde mir auch viel in meiner Erziehung ab einem gewissen Zeitpunkt, was auch nicht immer der Fall war, aber ab einem gewissen Zeitpunkt wurde mir auch viel versucht beizubringen über Ernährung. Aber um jetzt nicht wieder komplett abzuschweifen, mein Ziel ist es so, natürlich wie möglich mich zu ernähren. Das heißt praktisch, auch die Ernährung ist ein Symptom unserer Kultur. Auch die Art und Weise, wie wir zu unseren Nahrungsmitteln kommen, ist ein Symptom unserer Kultur. Die Lebensmittelindustrie, die wir hier praktisch, von der wir in Anführungszeichen profitieren, ist ein Symptom unserer Kultur. Ich meine, Massentierhaltung, Monokultur, die dadurch stattfindende Umweltzerstörung, das ist ein Symptom unserer Kultur hier.
Wahrscheinlich auch die innere Zerstörung
des
eigenen Körpers quasi.
Dadurch zerstören wir unseren eigenen Körper, weil das Essen hat nicht mehr genügend Nährstoffe, aber auch unser Mindset während des Essens ist ja auch schon, das zeigt sich ja auch schon in dieser ganzen kausalen Kette. Also das ist ja auch schon Teil davon. Wir sind gehetzt, wir nehmen uns keine Zeit mehr, wir wollen alles immer schnell, 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 immer mehr, mehr, mehr. Das sind alles Sachen, die praktisch sich destruktiv auf unseren Körper auswirken, was Nahrungsaufnahme angeht. Und das heißt, also ich bin dort, das ist ein stetiges, sagen wir mal, hin und her eigentlich mit meiner Ernährung. Mal ziehe ich meine Vision durch und mal ziehe ich sie nicht durch, so wie allgemein die große übergeordnete Vision in meinem Leben. Mal befinde ich mich auf diesem Weg und mal befinde ich mich nicht auf diesem Weg, je nachdem, welche Entscheidungen ich treffe, aus welchem Mindset heraus.
You lose yourself to find it all, hat System of a Down mal gesungen. Also letztendlich musst du deinen Weg manchmal verlassen, um zu erkennen, dass es dir wahrscheinlich auf dem Weg besser ging, auf dem Weg zur Vision, je nachdem.
Ich weiß nicht, ob man das muss, aber es war bei mir auf jeden Fall so.
Ja, Mann. Ja, das ist auf jeden Fall ein Riesenthema, wo gerade hier in Konstanz ein Diskurs besteht, die Möglichkeit besteht, sich ein bisschen aus dieser industriellen Kette rauszunehmen, gerade was Ernährung betrifft.
Ja, gerade beim
Letztendlich.
Thema Ernährung finde ich es noch wichtig, eben, dass die Natur in einem gesunden Zustand uns eigentlich gibt, was wir brauchen, um uns zu ernähren. Und das geht vom Thema Wildkräuter, wo ich angefangen habe, mich mit zu beschäftigen, aber wo ich auch wieder abdrifte davon, weil es aus Gründen der Disziplin manchmal mich dort nicht hält. So. Aber es ist auf jeden Fall ein Teil von dieser Vision, die ich für mein Leben habe. Weil im Endeffekt mich wieder darauf einzustellen, was die Natur uns gibt zum Essen. Und im Endeffekt ist das auch eins der größten Kriterien in meiner Ernährung, mäßig so, oder in meinem Ernährungsprozess oder ja, in der Suche nach Erkenntnis, weil mir bewusst geworden ist, um zum Beispiel die Darmflora anzusprechen, dass wir halt, ja, Mikroorganismen in uns haben, die sich dem anpassen, auch was wir essen, die aber gleichzeitig auch wieder Auswirkungen haben, je nachdem, welche Mikroorganismen sich ansiedeln, wie gut es uns geht.
Ja, auf jeden.
Und das heißt, ein Prozess ist auch mein Sein, wozu meine Mikroorganismen oder diese Mikroorganismen auch zählen, die in mir angesiedelt sind, mein Sein wieder anzupassen auf allen Ebenen der Natur. Und da sehe ich auch eben die Ernährung. Das heißt zum Beispiel Wildkräuter oder kultiviertes Gemüse, was halt auf schonendere oder auf umweltbewusstere Art und Weise angebaut wird. Wodurch gewährleistet ist, dass schon im Prozess der Kultivierung einfach zum Beispiel darauf geachtet wird. Ein sehr guter Freund von mir hat mir das beigebracht, dass Erde eigentlich nie brach liegen sollte, sondern immer von irgendetwas bedeckt sein sollte, weil auch die Erde Mikroorganismen in der oberen Erdschicht praktisch aufbaut und somit die Erde nährstoffhaltiger wird.
Ja.
Aber auch durch eine Überkultivierung die ganzen Mineralien aus der Erde rausgezogen werden. Das heißt, wenn aber genügend Sachen auf der Erdoberfläche wieder verrotten und die Mineralien wieder langsam in die Erde reinkommen oder auch der Wasserkreislauf, was im Endeffekt der Wasserkreislauf für Auswirkungen auf unsere Ernährung hat, aber im Endeffekt, um nicht wieder abzuschweifen, zum Beispiel über Permakultur, was wir schon angesprochen haben, oder andere umweltbewusste Systeme, also unsere Lebensmittelindustrie will ich fast schon gar nicht sagen, sondern unsere Kultivierung von Nahrung wieder in einen umweltbewussten Zustand zu bringen, was praktisch auch Teil von meinem Ernährungsgedanken ist. Also im Endeffekt geht es da, ja, es geht darum, im Endeffekt sich von diesem industriellen Gedanken in meinem Kopf so ein bisschen wieder mehr zu distanzieren, wenn nicht sogar ganz zu lösen, aber das ist dann wieder eine andere Geschichte. Oder das ist eigentlich die gleiche Geschichte, aber ein bisschen andere Ebene. So.
Ja, Mann. Das scheint dann auf jeden Fall fortschrittlicher zu sein im Hinblick der Tatsache, dass wir letztendlich eigentlich in einer Phase oder Epoche, wie man es nimmt, leben, wo wir quasi schon im Ende der Welt ins Antlitz gucken. Und gerade hier in Konstanz kriegt man es oft zu hören. Ist nun die Frage, wie wird es umgesetzt, diesem
Genau.
Ende entgegenzukommen und letztendlich Handlungsoptionen sich eröffnen. Yo, retten wir jetzt die Welt oder eben nicht? Und
Ja.
letztendlich retten wir uns halt damit auch. Also wie du sagst, so ein schonend kultiviertes Gemüse, das halt dann auch nährstoffreicher ist,
Ja.
dann wirst du wahrscheinlich auch weniger davon brauchen als sonstiges Gemüse, was halt quasi nicht lebendig ist.
Ja, genau.
Und das ist gerade im Hinblick auf unsere psychische Gesundheit auch so wichtig, weil inzwischen auch durch gewisse Studien bekannt geworden ist, oder seit mehreren Jahren eigentlich schon, nur ist es mir dann auch irgendwann bekannt geworden im letzten Jahr oder so, dass auch Depressionen unter anderem durch falsche Ernährung oder Ernährungsmangel, Mangelernährung, Ernährungsmangel wäre falsch, ist wahrscheinlich eher darauf zurückzuführen, dass zu viel Falsches gegessen wird, dementsprechend eher eine Mangelernährung stattfindet, die die Leute dann letztendlich nicht gesund leben lässt. Und so wichtig dann unsere Ernährung ist, ist dann mindestens Fasten auch so wichtig. Also, dass wir uns auch wieder bereinigen. Wie war deine Erfahrung damit so?
Ja, ich habe auf jeden Fall auch Erfahrung damit gesammelt und es ist jedes Mal aufs Neue eigentlich eine Reise, die ja neu ist. Also es ist nie das Gleiche. Also ich muss dazu sagen, weil du hast gerade davon gesagt, so die Wissenschaft hat herausgefunden und so. Im Endeffekt ist das eine Sache, die schon vor Jahrtausenden
Ja, Mann.
gewusst wurde von den Leuten oder den Leuten bewusst war.
Ja, Mann.
Und zwar, ja, auch die Themen nicht so isoliert zu betrachten, das ist auch keine neue Anschauung, sondern das ist eigentlich schon immer da gewesen, dieses Bewusstsein.
Voll, es war schon in der ersten Sprache niedergeschrieben, Sanskrit so. Das war denen im Fernosten sehr lange bekannt und bewusst, wie du sagst, ja, Mann.
Ja. Ich spreche jetzt nicht nur das Thema Fasten an, sondern allgemein. Also ich meine, im Endeffekt zum Beispiel die nord- und mittelamerikanischen und wahrscheinlich auch südamerikanischen Ureinwohner, was ihre Philosophie war, dass praktisch das gesamte System zu respektieren ist und dass jegliche Krankheit daraus resultiert, dass man es nicht macht. Also dass praktisch die Verschmutzung der Umwelt auch zu einer Verschmutzung des eigenen Körpers führt, um das Thema Fasten zum Beispiel anzusprechen und so weiter. Also deswegen, ich bin vorsichtig zu sagen, die Ernährung ist der Schlüssel, um das zu erreichen, sondern das Mindset, wie man dem Leben gegenübersteht, ist eigentlich mindestens mal ursächlich her, als die Ernährung als Ursache zu bezeichnen, weil auch, wie gesagt, also meiner Meinung nach ist die Ernährung ein Symptom
Ja.
von einem Mindset. Das heißt, natürlich kann man, wie am Anfang erwähnt, von außen versuchen, auf materieller Ebene die Ernährung zu verändern, aber was ich dort vor allem in meinem Leben für Erfahrungen gesammelt habe, auch in Bezug auf Fasten, das kann manchmal auch destruktiv sein. Wenn man dann einen, wie sagen wir mal, eine zu krasse Härte pflegt, was seine Ernährung angeht oder was auch Fasten angeht. Oder das eben, es ist wichtig, wie das Mindset ist, zum Beispiel auch beim Fasten. Ob man die ganze Zeit denkt, ich esse jetzt gerade nichts und ich muss es irgendwie durchziehen.
So eine Unterdrückung.
So eine Unterdrückung.
Ja.
Oder ob man praktisch ja, den Fokus anders lebt. Ich will da gar nicht zu viele Wörter jetzt benutzen, weil das eine Sache ist, die jeder eigentlich selber erfahren muss und ich will da nicht zu viele Bilder reingeben in den Kopf, mäßig so. Auch mir selber nicht. Weil im Endeffekt ist das jedes Mal aufs Neue, wie gesagt, ein neuer Prozess der Erkenntnis auch. Ob ich jetzt erkenne, okay, ich bin zu hart zu mir und muss mein Fasten früher abbrechen als ich davor gedacht habe, oder ich bin gerade in einem Umfeld, wo ich gerade gar nicht fasten will, zum Beispiel, oder wo ich gerade nicht die Auswirkungen präsentieren will, die das Fasten mit mir oder auf mich gerade hat. Das sind alles Sachen, die von Situation zu Situation unterschiedlich sind und wo man einfach ehrlich reagieren muss. So. Aber grundsätzlich kann ich sagen, ich habe mit dem Fasten auf jeden Fall heilende Erfahrungen gemacht. Und zwar nicht wegen dem Fasten, sondern mit der Verbindung zu Gott, die im Fasten auf jeden Fall mehr in den Fokus rückt, weil ich meine, Essen ist ein sehr materiell, also hat einen sehr materiellen Anteil bei mir in meiner Wahrnehmung noch. Das heißt, ich denke auch, okay, ich muss irgendwie essen, damit es mir gut geht. Aber es geht im Endeffekt nicht darum. Klar, wir brauchen Essen, damit irgendwie bla bla bla. Ich will jetzt nicht sagen, esst nichts mehr oder so, aber es ist auch nicht das Essen, was, wie gesagt, die Ursache ist. Oder
Sondern wenn dann der Grund, warum wir essen und wie.
Genau, richtig,
Ja, Mann.
genau. Und wenn das Essen praktisch wegfällt, dann ist so viel mehr Platz beziehen wir es jetzt mal auf einen Tag. Ich esse am Tag nichts. Allein die Zeit, die ich mit Essen oder Nahrungsmittelvorbereitung verbringe, fällt schon mal weg. Mhm. Aber durch ein bestimmt, also durch den Fastenprozess natürlich auch, okay, wie, was mache ich jetzt mit diesem Tag, wo ich nicht, wo ich zum Beispiel nichts esse? Was tue ich? Oder bin ich bei der Arbeit? Oder wenn andere Leute essen gehen oder so und du gehst nicht essen, was passiert in dieser Zeit? Das sind ja alles neue Möglichkeiten, wo praktisch, also zum Beispiel fand ich es in diesen Situationen schön, wenn mein Fokus dann automatisch auf den Grund meines Fastens rückt, und zwar die Beziehung mit Gott. Mhm. Wo ich dann angefangen habe zu singen und gemerkt habe, wow, und wie dann, ja, mein Energielevel sich teilweise nach bestimmter Anzahl von Tagen krass nochmal gehoben hat, nachdem eine gewisse Anfangshürde überwunden war. Also das sind alles solche Sachen, die mega interessant sind. Mhm. Weil ich in meiner Schullaufbahn oder in den Mainstream-Medien grundsätzlich nicht so viel darüber erfahren habe. Natürlich dann auf Alternativen, durch alternative Informationsquellen natürlich auch Informationen darüber bekommen habe, aber viel von diesem Ding ist auch auf einfach noch auf Eigenerfahrung bei mir basierend so.
Ja, Mann.
Und das ist einfach ein mega krasser Prozess. Auch auf das Thema körperliche Leistungsfähigkeit bezogen. Also ich habe mit meinem Dad ein paar Mal sind wir Halbmarathons gelaufen. Mein Papa läuft auch mehr, der ist, ich weiß nicht genau, vor 2 oder 3 Jahren war es, glaube ich, ich glaube 74 Kilometer gelaufen. Wir haben uns auch mit praktisch der ketogenen Ernährung oder mit allgemein Fasten, dem Fastenzustand während der sportlichen Aktivität beschäftigt. Und mir ist selber aufgefallen, wenn ich nichts gegessen habe, bin ich viel leistungsfähiger. Mhm. Als wenn ich, weil früher zum Beispiel, als ich Basketball gespielt habe, was auch einen sehr großen Teil meines Lebens eingenommen hat, Basketball, da wurde mir teilweise gesagt, okay, ich muss am Abend davor noch Fettnudeln essen, damit mein Kohlenhydratspeicher aufgefüllt ist. Das ist so. Und das ist halt etwas, wo ich heute, wenn ich das jetzt machen würde, definitiv merken würde, den Unterschied, wenn ich nichts davor gegessen habe und wenn ich Fettnudeln gegessen habe, was denn der Unterschied ist. Und das ist ganz klar ein Leistungsabfall bei mir. Und das sind solche Sachen, wo Erkenntnisse kommen und wo ich dankbar bin dafür. So. Und ja, das ist ein krasses Thema. Also Fasten in, zum Beispiel in der Bibel und auch im Thomas-Evangelium witzigerweise. Also Thomas-Evangelium ist ein Apokryph, also eine Schrift, die nicht im Kanon der Bibel aufgenommen ist. Mhm. Im Endeffekt will ich jetzt auch nichts, ich habe das Ding auf jeden Fall gelesen und ich finde es mega interessant, aber ich kann nicht sagen, dass wirklich Jesus das gesagt hat, was in diesem Buch steht. Aber ich finde es interessant, dass dort manche Geschichten drinstehen, die auch in der Bibel drinstehen. Und eine davon ist, dass die Jünger fragen, wie sollen wir beten, wie sollen wir fasten und so weiter. Und oder vielmehr, ich erzähle noch eine andere Geschichte, weil es auch so ein bisschen dieses Thema Nahrung beinhaltet. Und zwar gibt es eine Geschichte, wo Jesus mit seinen Jüngern irgendwo eingeladen ist zum Essen. Und ich weiß nicht mehr genau den Grund, aber sie versäumen es, ihre Hände zu waschen. Mhm. Und das war halt damals Sitte.
Ja.
Und Leute haben sie darauf aufmerksam gemacht oder sie beschuldigt und dann darauf aufmerksam gemacht, hey, warum wascht ihr eure Hände nicht? Das ist gegen die Regel. Und Jesus sagt dann anscheinend, also das steht in der Bibel, aber steht auch so im Thomas-Evangelium, nicht das, was ihr eurem Körper hinzuführt, macht euch unrein, sondern das, was euer Herz verlässt. Und das ist genau das, was ich vorher gemeint habe eigentlich, weil im Endeffekt geht es um das Mindset, was man hat, der Ausdruck, den man aus diesem Mindset ist, was zu bestimmten Sachen führt, die einen dann zum Beispiel unrein machen können oder so.
Ja, Mann.
Je nachdem, was das für ein Ausdruck ist. Eine andere Geschichte war auch noch, die Jünger fragen, hey, sollen wir fasten und so weiter? Und Jesus sagt, habt ihr gesündigt? Also das steht im Thomas-Evangelium. Er fragt so, habt ihr gesündigt? Weil fasten müsst ihr nur, wenn ihr gesündigt habt. Und das ist auch so, ich habe das gelesen und dachte so, wow, okay, jetzt sagt er sowas. Und ich mag Fasten eigentlich irgendwie und so. Aber auf der anderen Seite, wenn man zum Beispiel die in die Tierwelt geht oder so, die die fasten auch, vor allem wenn sie krank sind oder so. Oder halt natürlicherweise, wenn sie gerade auf Nahrungssuche sind. Und das ist nämlich die Geschichte, weil im Endeffekt denke ich, wir essen zu viel heutzutage und wir essen zu viel Zeug, was wir eigentlich gar nicht essen sollten, aber wir essen vor allem zu viel und deswegen überbeanspruchen wir unser Verdauungssystem und unser endokrines System, also unsere ganzen Hormone. Ich meine, das ist ja auch kein Geheimnis so. Und deswegen ist ein Fasten, ein integrierter Fastenprozess zum Beispiel in einen Wochenablauf oder Monatsablauf aus diesem Grund schon nicht schlecht, weil man einfach, das eine Phase ist, wo man seiner Verdauung Zeit gibt oder seinen Hormonen Zeit gibt, sich zu regenerieren. Was aber wieder dazu führt, okay, will ich jetzt in einem System leben, wo ich kompensativ irgendwelche Lifehacks reinhole, um praktisch irgendwas zu kompensieren halt?
Ja, Mann.
Oder will ich mein Leben so führen, dass es das ein natürlicher Fluss ist?
Ja, Mann.
Mit dem Ding wurde, war ich eigentlich, war ich, bin ich schon sehr lange konfrontiert im Thema Krafttraining zum Beispiel. Rede da auch oft mit meinem Papa drüber, weil er ist Personal Trainer, also er macht Gerätekrafttraining sehr gerne und ich verstehe auch warum. Weil im Endeffekt geht es auch dort um Widerstandsfähigkeit. Also im Endeffekt ist das ein riesen Punkt, materiell gesehen, wenn es um, aber auch spirituell gesehen. Was macht uns widerstandsfähig? So dieses Widerstände überwinden, klar, aber auch auf welche Art und Weise wir Widerstände überwinden. Wenn
Ja.
ein Widerstand da ist und wir beißen voll und so, das macht was mit unserem Körper, aber wenn da ein Widerstand ist und wir machen das in einem bestimmten Flow, so, dann ist es nochmal eine ganz andere Auswirkung auf unseren Körper. Zum Beispiel Bruce Lee hat gesagt, be like water, my friend.
Ja, Mann.
So.
Von seinem Lehrer Ip Man.
Ja, Mann. Und die Sache ist, warum sagt er das? Im Endeffekt geht es darum, anpassungsfähig zu sein. Und das ist das wunderschöne, fast schon Paradoxon, Widerstandsfähigkeit durch Anpassungsfähigkeit. Das ist so, eigentlich, das ist so ein kraftvolles Bild für mich. Praktisch meine, klar, ich komm dann wieder auf das Thema zurück, oder was heißt zurück, aber dieses Thema Technisierung hat da für mich einen riesen Bestandteil an dieser Frage, weil klar macht uns bestimmte Technik auf eine gewisse Art anpassungsfähig, aber oder vielmehr denken das die Leute. Aber wenn wir die Aufgabe, die eigentlich unser Körper übernehmen sollte, der Technik übergeben, dann verliert unser Körper die Fähigkeit, das zu tun.
Ja, man, die Widerstandsfähigkeit aufzubauen.
Genau, das heißt, wir schieben eigentlich den Widerstand beiseite. Und das ist natürlich auch eine Art von Anpassungsfähigkeit, den Widerstand irgendwie auszuweichen. Aber im Endeffekt passt man sich dann an einen Zustand des Luxus im Endeffekt an. Und das ist halt schwierig, weil, also das sehe ich als, ja, das ist das, was wir hier hauptsächlich leben in dieser Kultur, in der wir sind. Aber praktisch uns dem Widerstand auszusetzen und trotzdem anpassungsfähig zu sein, das ist, finde ich, die Kunst. Und das ist für mich eng verknüpft mit einem, ja, mit einem Lebensstil, der stark in die Richtung von Naturvölkern geht eben, um es kurz zu machen so.
Mega interessant, also viele, viele gute Punkte so. Was mich am meisten fasziniert hat, ist auch deine Ansicht über das Fasten, dass auch das in einer gewissen Positivität und in einem Flow, in einem eigenen Willen, vielleicht um Gott näher zu kommen, vielleicht um sich zu bereinigen, was letztendlich auch sicherlich gerne auch als Lifehack, wie du es gesagt hast, ausgenutzt werden kann. Aber ich kann das sehr gut nachfühlen, weil ich halt muslimisch erzogen wurde und das ist halt zwanghaft. Sobald du in einem Alter bist, wo man denkt, okay, so langsam wird der Junge pubertär, lass dir mal fasten, ist halt Kacke, aus meiner Erfahrung, wirklich. Will keinem irgendwas vorschreiben, aber
Ja, es gibt auch viele Muslime, die für sich einen Sinn darin sehen, wo es dann praktisch nicht mehr zwanghaft ist.
Auf jeden Fall, auf jeden. Also sobald du selber eigenwillig sagst, jo,
Genau, richtig.
ich fühle genau das, was du uns gerade eben auch erzählt hast, und es ist mit Sicherheit ein Weg dahin zu kommen. Aus eigener Erfahrung kann ich das bestätigen, wie viele andere Menschen sicherlich auch. Die Frage ist nur, sollte das erzwungen werden? Also gerade in Eltern-Kind-Beziehungen super schwierig, weil letztendlich kommen die Konflikte, mit denen wir zum Beispiel eh schon groß geworden sind, von wegen Deutsch, Jamaikanisch, Deutsch, Tunesisch, was auch immer, erst recht ans Tageslicht. Die werden noch viel krasser, weil du gehst in die Schule, sollst fasten und alle essen, trinken, und ich denke mir so,
Ja,
what
Mann.
the fuck?
Ja, Mann, ja,
Ich
Mann.
will das nicht.
Ja, Mann.
Ich meine, schade für mich, weil letztendlich hätte ich dadurch eine krasse Widerstandsfähigkeit aufbauen können, vielleicht erzwungenermaßen. Aber letztendlich, so das Fasten im Islam ist letztendlich auch nicht das Gelbe vom Ei. Also du kennst es sicherlich, den Prozess von
Ja,
Ramadan,
ja.
dass man ja einen Monat lang tagsüber, bis die Sonne untergeht, nichts isst, nichts trinkt. Und erst wenn die Sonne wieder aufgeht, beginnt der Fastenprozess wieder. Sprich, über die Nacht kannst du dich vollschlagen. Und aus meiner Erfahrung findet es dann auch tatsächlich so statt. Meine Eltern haben es ganz gut. Die sind jetzt in einem Alter, da essen die auch nicht mehr so viel. So, also die essen dann abends, trinken schön. Und am nächsten Morgen geht es wieder mit Fasten weiter. Aber oft genug sieht man dann halt so, yo, ich habe ja nur ein paar Stunden Zeit, um zu essen und zu trinken. Also schlage ich mich voll. Und dann ist halt auch die Frage, was bringt es, den Tag über zu fasten, wenn du dir am Abend dann das reindrückst, was dein Körper eigentlich verunreinigt? Also wie du es vorhin gesagt hast, so eine fette Portion Nudeln. Geil. Das ist dann letztendlich irgendwo widersprüchlich, aber es ist, das Problem besteht eher eben in der Dogmatik.
Ja, genau.
In dem, so muss ich sein, so muss es sein, was auch immer. Ist halt deswegen schwierig, weil dadurch geht die Anpassungsfähigkeit verloren, wie du
Ja,
sagst.
genau.
Und ja, Mann, ich finde es. Also, ich persönlich sehe mich nicht als Muslim. Ich fühle es, das, was mir meine Eltern mitgegeben haben. Ich fühle es, wenn Imam im Koran liest und seine Stimme ist krass, sein Gefühl ist krass. Die Leute fangen teilweise an, mitten im Gebet zu weinen, und ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, warum. Weil Gott in dein Herz kommt und dieses Gefühl ist, es sprengt jede Grenze so. Aber letztendlich, weiß ich, so für die Zukunft denke ich mir, yo, wie lange wollen wir uns noch mit der Vergangenheit identifizieren, mit den Lehren, die vielleicht uns nicht taugen, nicht dementsprechend, was wir in unserem körperlichen Flow fühlen, so. Und da muss vielleicht, so hart es klingt, irgendwann der Diskurs stattfinden, yo, wollen wir nicht irgendwann mal einfach eine neue Religion gründen?
Ich finde das schwierig, weil die Religion ist ja Ausdruck von einer Kultur. Wenn man aber jetzt hingeht und etwas erschafft, das wäre, finde ich, wieder die falsche Richtung. Also einen neuen Rahmen zu schaffen, um dann drin zu wohnen, ist was anderes, als wenn der Rahmen die Konsequenz vom Leben ist. So.
Ja, klar, auf jeden. Sonst landen wir auch wieder nur im neuen Dogma
Genau,
so.
es ist ein neues
Ja,
Dogma
klar,
dann.
nee, das wollte ich damit nicht sagen, sondern eben letztendlich, ja, also wir schaffen dadurch wahrscheinlich keine Religion, sondern einfach ein Bewusstsein eines jeden Individuums.
Also
Das trifft es, glaube ich, eher.
ich denke, das ist, also das, die Definition von Dogma ist ja Lehrmeinung. Es ist ein Abstraktum im Endeffekt. Und dort ist, das ist die einzige Schwierigkeit an einem Dogma, dass wenn es nur ein Abstraktum bleibt, das heißt nur auf theoretischer Ebene bleibt und nicht in die Praxis um richtig lebendig wird, das ist ja das Problem. Weil im Endeffekt, es geht nicht darum, keine Gesetze zu befolgen. Im Gegenteil, es geht darum, die wahren Gesetze kennenzulernen und die zu befolgen. Es geht darum, Gottes Gesetze kennenzulernen, meiner Meinung nach, und die zu befolgen. Und das sind halt die Gesetze, die uns die Natur vormacht. Und das sind zum Beispiel Gesetze wie, ganz simple Gesetze wie, bau keinen Scheiß, im Endeffekt so, mach keinen Müll, der irgendwie, wie viel, was auch immer, für Millionen Jahre braucht, bis er endlich mal verrottet ist, mäßig so. Sondern pass dich an und glieder dich ein. Sei in Verbindung, sei in Nächstenliebe, bring nicht irgendwie, also zum Beispiel die 10 Gebote aus dem Judentum im Endeffekt sind für mich eigentlich, das ist so, da ist so viel Wissen drin.
Mhm.
Allein dieses, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du Gesundheit erfährst. Das ist eins der krassesten Gebote. So, es ist so tief, weil im Endeffekt es schon, wenn wir unseren Vater und unsere Mutter ehren, und weil du hattest dir diese Frage gestellt, so inwieweit wollen wir noch in unsere Vergangenheit zurückblicken?
Ich dachte mir schon, dass es irgendwas auslösen wird, weil es war nicht zu 100% richtig. Oh ja, Mann.
Weil im Endeffekt sind sehr viel, also das, was uns in der Vergangenheit fesselt, sind ungelöste Konflikte aus der Vergangenheit. Aber die zu lösen, bringt uns erst manchmal in die Gegenwart.
Ja, Mann.
Die Frage ist, wie lösen wir die? Und dort kann ich zum Beispiel nur aus eigener Erfahrung sagen, Konflikte sind manchmal einfach Generationen übertragen so. Das heißt, wenn ich mit meinen Eltern in ehrenhaftem Kontakt bin oder in ehrerbietigem Kontakt bin, das heißt, dass ich sie respektiere als die Person, die sie sind, dann bin ich auch mit ihnen in einer Beziehung. Und in dieser Beziehung kann dieser Konflikt heilen.
Ja, Mann.
Weil wenn man mit diesem, wenn dieser Konflikt kommt hoch und manchmal kommt er hoch und die Egos prallen aneinander und es gibt Trouble, aber in diesem Prozess ist es bei mir zum Beispiel passiert, dass dieser Konflikt dann irgendwann angesprochen wurde in Liebe.
Ja, Mann.
Und das, was das gemacht hat in meinem Leben, war einfach nur krass. Also jetzt auch diesen Winter erst. Ich meine, der Winter ist, wenn wir jetzt wieder zu den Chinesen gehen, einfach so die Zeit, wo wir in unseren Kern reingehen.
Mhm.
Und gerade dieses in den Kern reingehen oder in unser Herz reingehen, so in unser Zentrum reingehen, ist oft verbunden mit, dann kommen die Konflikte erst hoch, weil die chillen dort in der Brust, die Konflikte. Das heißt, wenn man dorthin geht, in sein Herz, dann begegnen die einem auch. Das heißt, das ist auch der Grund, warum, glaube ich, in diesen ganzen Religionen Sünde als nicht gut erachtet wird. Weil im Endeffekt sagt man, Sünde ist das, was einen von Gott trennt. Und ich sehe genau das, weil es trennt mich von dem Zugang in den Tempel meines Herzens.
Ja,
weil
Mann.
Dann kommt die Sünde und sagt, hey, du bist gar nicht, du hast es gar nicht verdient, in den Tempel zu gehen, weil du bist schmutzig.
Mhm.
Und die Sünde hat auch recht. Du bist schmutzig. Aber die Sache ist, was ist dieser Schmutz? So. Und im Endeffekt ist dieser Schmutz der Konflikt, der noch nicht Vergebung erfahren hat.
Ja,
im
Mann,
Endeffekt.
Ja, Mann, guter Punkt.
Das heißt, dieses Thema Vergebung ist so, solange ich den anderen nicht vergeben kann oder solange ich mir selbst nicht vergeben kann, kann ich den anderen nicht vergeben. Andersrum aber auch, wenn ich die ganze Zeit also ich habe da diesen Konflikt mit dieser Person und ich kann ihr nicht vergeben. So, das hindert mich auch in zukünftigen Beziehungen, Leuten zu oder mir selber zu vergeben, wenn ich bestimmte Sachen scheiße baue. So, das ist wie eine Wechselwirkung. So, Vergebung ist wie ein Skill oder wie ein Geschenk eigentlich. Und wenn die da ist, dann ist sie da. So, dann vergebe ich mir selber und dann vergebe ich auch den anderen mäßig so. Das heißt, diesen Konflikt aufzuarbeiten, zum Beispiel, wenn ich einen Konflikt jetzt mit einer bestimmten Person habe und wir reden darüber.
Mhm.
Und wir reden darüber, das ist wichtig, wie reden wir darüber?
Mhm.
In Liebe darüber zu reden ist was anderes, wie in Hass und in Anklage darüber zu reden.
Mhm.
Ich will nicht sagen, dass Anklage, oder ich will mal ein anderes Wort für Anklage nehmen, was, finde ich, Teil des Prozesses von einem guten Gespräch ist. Und das ist, Fehler anzusprechen oder sowas. Also Fehler ist jetzt wieder ein hartes Wort, aber Differenzen anzusprechen, aber halt nicht in Liebe. Das heißt, ich spreche die Sachen an, aber ich benutze es nicht, um der anderen Person weh zu tun, sondern ich will es ansprechen, damit es der anderen Person eventuell überhaupt erst bewusst wird.
Ja,
so.
Mann, ja, Mann.
Und wenn wir dann in Liebe miteinander reden, dann in Liebe meine ich wieder in Verbindung miteinander reden, in Polarität praktisch miteinander reden. Also Polarität für mich Zweisamkeit in Verbindung und Dualität ist für mich Zweisamkeit in Trennung.
Ja.
So.
Du und ich.
Genau. Das heißt, wenn wir Zweisamkeit erleben in einem Gespräch, aber ein Geist sind, weil wir in Polarität sind, dann können wir diesen Konflikt durch zwei unterschiedliche Universen praktisch in Verbindung bewältigen oder sagen wir analysieren und dann vielleicht Konsequenzen daraus ziehen. Und das ist die Sache, weil die Analyse an sich, das wäre wieder das, die Folge daraus wäre einfach nur ein Dogma. Aber dann Konsequenzen daraus zu ziehen und wirklich das in die Praxis umzusetzen, das ist halt das, was meiner Meinung nach wichtig ist. So, und deswegen ist der Blick in die Vergangenheit manchmal sehr, sehr wichtig,
Ja, sehr hilfreich.
sehr hilfreich.
Letztendlich, gerade wenn man in die alten chinesischen oder im fernöstlichen Traditionen blickt, zum Beispiel im Buddhismus wird ja von Reinkarnation ausgegangen, dass die stattfindet, universell und letztendlich, was du sicherlich auch durch deine Erfahrungen bestätigen kannst, dass Konflikte über Generationen genetisch weitergegeben werden. Ich meine, letztendlich ist eine psychische Krankheit eben vererbbar und lässt sich halt auf Traumata zurückführen, die schon in vorangegangenen Generationen erlebt wurden, so. Und das finde ich dann eben doch sehr interessant, wie man da letztendlich durch die Beziehung zu seinen Vorfahren
Genau, danke.
letztendlich die wahrhaftige Lehre und damit vielleicht auch Heilung
Ja.
finden kann.
Auch so ein Urvertrauen. Das ist, wenn du in deinem Familienstammbaum vernetzt mit deinen Vorfahren bist, was das für eine Grundpower gibt. Und das ist gerade, das ist ja auch in der chinesischen Philosophie sehr integriert. Da dort spricht man von der vitalen Essenz, dem Yin. Und dieses Yin besteht aus der vorgeburtlichen Essenz und aus der nachgeburtlichen Essenz. Also praktisch nachgeburtlich das, was man durch Luft und durch Essen generiert an Energie
Ja,
oder an Essenz.
materiell dann oder
Im Endeffekt ist es auch spirituell, weil die Luft ist, das ist diese universelle Energie, die uns umgibt und die wandeln wir um. Und das Essen ja im Endeffekt auch, das Essen wäre dann der materielle Aspekt eigentlich von diesem Ding. Aber halt auch die vorgeburtliche Energie. Und das ist die Essenz, die uns direkt mit unseren Vorfahren im Endeffekt verbindet. Wo wir auch Zugang auf die Weisheit unserer Vorfahren haben. Und jetzt stell dir mal vor, wir leben in einer Kultur, wo wir einfach noch in so einem Bewusstsein mit unseren Vorfahren leben, dass wir noch einen stärkeren Zugriff auf ihre Erfahrung, auch zum Beispiel in einem positiven Sinne haben, was das für eine Verankerung gibt. Und im Endeffekt ist es ja in vielen Naturvölkern genau das der Fall, so wie diese Geschichten weitergegeben werden und nicht nur als Geschichten, sondern als ein Gefühl oder als ein Bewusstsein weiter existieren. So, das ist, ja, das ist übrigens auch die Qualität vom Wasserelement. Im Endeffekt, wir sind ja gerade im Winter, diese Verbindung ins Ewige, so aber auch diese Verbindung zu unseren Urahnen. Deswegen finde ich es auch witzig, dass diese Verbindung in den eigenen Kern auch wieder diese Konflikte hervorruft, weil wir sind ja auch im Winter, dieses Weihnachtsfest, wir gehen ja auch abhängig jetzt, unabhängig vom Weihnachtsfest, wir treffen uns ja auch mit unserer Familie im Winter. Wie wir uns in unserem eigenen Kern versammeln, versammeln wir uns auch in unserem familiären Kern, komprimieren wir uns örtlich mäßig so.
Ja, Mann, auf jeden.
Und dort kommen ja auch die ganzen Konflikte hoch. Es ist ja dieses Ding, weil sie, wie die Leute immer an Weihnachten streiten und bla bla bla, und die ganzen
Auf
Konflikte
jeden
und
Fall,
dies,
Mann.
das. Und es ist alles so connected, weil im Endeffekt ist es ja. Wenn ich mit meiner Oma und meinen Eltern gleichzeitig zusammenkomme, das ist immer eine krasse Zeit. So. Das ist eine krasse Zeit für alle Beteiligten, weil dann so viele Generationen zusammenkommen und man sieht Sachen und so. Das ist eine heftige Geschichte. Vor allem,
Ja,
wenn die
Mann.
Omas dann noch Geschichten von ihren Omas erzählen und so, und wo du dann anfängst, so, wow, okay, was geht hier eigentlich ab, Alter? So, das ist krass. Deswegen, der Blick in die Vergangenheit, der sagt uns manchmal ziemlich viel über die Zukunft auch.
Ja, und nicht ohne Grund ist Weihnachten nicht im Juli oder so, sondern eben zu der Zeit. Irgendwas ist da gewesen, dass Menschen sich dazu bewogen gefühlt haben, zusammenzukommen in dieser Zeit.
Also wenn es materiell mal mindestens die Kälte ist, weil
Ja, auf
früher mussten die
jeden.
Leute zusammenkommen, damit es warm ist.
Ja, Mann. Und letztendlich ist es letztendlich wahrscheinlich alles. Alles hat
Genau,
zusammengespielt.
es ist alles zusammen eine Manifestierung von irgendeinem Rhythmus eben,
Ja, Mann.
von irgendeinem übergeordneten Rhythmus. Und diese Rhythmik zu erkennen, das ist ja wie diese, darin liegt für mich meine Bestimmung. Also meine Bestimmung ist die Erkennen, das Erkennen von dieser Rhythmik, um mein Sein darauf anzupassen, was dann praktisch meinen Lebensweg darstellt. So, also das ist das, was ich als Bestimmung sehe. Bestimmung ist nicht einfach random irgendwas zu machen. So.
Oder egomäßig sich irgendwas rauszusuchen.
Genau, so. Genau.
Ich muss der nächste Superstar werden, genau. Oder keine Ahnung.
Genau, ja, irgendwas egomäßiges, wie du es gesagt
hast. Ist halt zu viel Kopf, wenig Herz dabei, je nachdem.
Genau, genau. Weil es ist eventuell nicht verbunden mit dem allgemeinen Rhythmus, mit dem allgemeinen Bedarf deiner Existenz. Also das, was uns ja praktisch dieses Loch, was ich vorher im Sinne der Sucht angesprochen habe, das ist ja eng verbunden mit dem Gefühl der Sinnhaftigkeit des eigenen Daseins.
Ja, Mann.
Das heißt, wenn ich irgendwas mache und es macht für mich keinen Sinn, das macht mich fertig. Zum Beispiel sehe ich das im Arbeitsleben, wenn ich irgendwas mache mit einem bestimmten Mindset und es geht mir voll gegen strichmäßig so, dann hat das körperliche Auswirkungen, zwar destruktive Auswirkungen. Und dann manifestiert sich das in meiner Ernährung, und zwar wird meine Ernährung dann destruktiv. Deswegen, also praktisch Ernährung als Symptom eigentlich von etwas, was davor schon da war.
Ja, man. Oft genug sieht man das irgendwie als kompensativ. Was,
ja.
Ja, aber so wie du es ausdrückst, finde ich, passt es doch viel eher. So dieses, ich bin schlecht drauf, fällt mir eine Tüte Chips rein, bitte Leute, tut es nicht. Sondern letztendlich ist es destruktiv. Ja, Mann, es ist nicht kompensativ, so mir geht's schlecht, dadurch geht's mir besser. Nein, es
genau.
Geht den Berg gerade so hinab, so
genau.
Auf Rollen, Alter.
Genau.
So rückwärts auf Inliner im Berg runter.
Ja, Mann. Ja, Mann.
Heftiger Flow.
Und deswegen geht es darum, die wahre Sinnhaftigkeit zu finden. Und das ist ja das. Die eigene Sinnhaftigkeit ist im Endeffekt die eigene Bestimmung. Der eigene Sinn. Da fällt mir ein, Natur, das Wort, kommt anscheinend vom lateinischen Natus Sum, also ich bin geboren. Und im Endeffekt bezeichnet das Wort Natur im Deutschen synonym auch Wesen oder Kern einer Sache. Und wenn man jetzt verbindet, den Zustand des Geborenseins, also den Geburtszustand, wenn der Geburtszustand oder der, ja, doch, der Geburtszustand eines Organismus schon beschreibt die Sinnhaftigkeit oder den Kern, warum diese Sache überhaupt geboren wurde, das ist für mich so krass, weil im Endeffekt bin ich für etwas geschaffen. Ich bin aus einem bestimmten Grund geschaffen oder geboren. Mit einer bestimmten Konstitution, mit einem bestimmten psychologischen Grund oder Grundbeschaffenheit, Grundgerüst, genau,
ja.
Richtig. Was schon Indizien darauf gibt für meine Bestimmung. Und im Endeffekt wenn die Natur, also das, was wir draußen als Natur bezeichnen, also praktisch das Zusammenkommen von den Organismen, die halt alle einfach geboren sind aus ihren bestimmten Gründen und so. Wenn zum Beispiel ein Baum seinen Grund hat, warum er da ist, an der Stelle, wo er wächst, wenn man sich gibt, wie viele Samen auf der Erde wachsen und wie viele Bäume im Endeffekt dann überhaupt davon übrig bleiben und jahrelang so fett und riesig werden an dieser einzigen Stelle. Und
ja,
sich kein
Hunderte.
Ja, Mann.
Was geht?
Digga, gib dir. Der ist aus einem bestimmten Grund dort gewachsen und der Wald existiert aus einem bestimmten Grund und im Endeffekt könnten wir nicht atmen, wenn die Bäume nicht da wären.
Ja, Mann.
So. Das heißt, in unserem Unbewusstsein, in unserem Nichtrespekt dem Baum gegenüber und wir beschneiden den Baum und wir cutten den ganzen Wald, beschneiden wir uns selber so. Wir fucken uns selber komplett ab,
mäßig, ja,
so. Wir nehmen uns die Luft zum Atmen. Im Endeffekt. Das heißt, wir missachten die Natur der Schöpfung. Wir missachten den Grund, warum die Sachen geboren sind. Und das ist eine Respektfrage, das ist eine Achtsamkeitsfrage, das ist eine Bewusstseinsfrage, weil wenn du dir dessen bewusst bist, warum der Organismus dort ist, dann respektierst du ihn,
Ja, auf
weil
jeden.
alles ist in einem Naturzustand, hat seinen Grund, warum es da ist. Und das ist halt crazy, weil dann argumentieren Leute, praktisch Leute sind naturalistisch und auch dieses System, in dem wir gerade leben, hat seinen Grund, warum es da ist. Und dann wird's crazy, weil dann sagen zum Beispiel Leute, ja, es gibt keinen Naturzustand, weil alles ist irgendwie naturzustandmäßig so. Und da wird's tricky, weil ich verstehe, warum sie es sagen,
Ja, Mann.
aber fühlen tue ich etwas ganz anderes. Und zwar, es gibt Gesetze und wenn wir die Gesetze missachten, dann passiert Degeneration, und Destruktion vor allem. Und wenn man praktisch die Gesetze nicht kennt, könnte man annehmen, dass die Destruktivität ein Naturzustand ist, was aber, glaube ich, nicht ist. Also das ist meine Einschätzung. Ich glaube, die Natur ist, wenn sie in Gesetz gelebt wird, also wenn man sich dem Gesetz der Natur anpasst,
Ja, Mann.
dann geht es dort um Artenvielfalt, um Vielfalt, um Gedeihen, so.
Es muss wild sein. Muss die Dinge einfach ihren naturfreien Lauf lassen,
Muss
so.
ihre Natur den freien Lauf
Ja,
lassen.
Mann. Ihrem Wesen.
Ja. Und das ist natürlich krass, weil zum Beispiel wir sind sehr beeinflusst von Darwins Evolutionstheorie oder von seiner Auffassung der Natur. Und ich finde es interessant, dass die Eugenik und der Transhumanismus im Endeffekt direkt abgeleitet wurden von den Leuten von seiner oder seine Evolutionstheorie als Grund genommen wurde. Oder
Ja, Mann.
dieses Survival of the Fittest, bester Satz. Ich habe es in der Schule nie verstanden. Ja, ich habe gedacht, okay, Fittest heißt, im Endeffekt kann man Fittest auf zwei Arten übersetzen, um es jetzt kurz zu machen. Einmal Fittest, der Stärkste, und einmal der Angepassteste.
Auf jeden.
Most fitting.
Ja, Mann. Es wird meistens so gelehrt, aus meiner Erfahrung, dass eben Zweiteres gegeben ist. So, es ist der anpassungsfähigste. Aber das wurde nicht ausgelebt, ne?
Also vor allem, das war auch nicht das, was ich größtenteils in der Meinung der Leute gesehen habe.
Wirklich?
Die meisten sagen, der Stärkere überlebt.
Okay,
Das
krass.
ist so dieses, was sie sagen, das nehmen sie als Naturgesetz, der Stärkste überlebt. So, das ist das Gesetz der Wildnis, wie sie immer sagen. So. Und das ist halt schwierig, weil wenn halt zum Beispiel ein Parasit im Endeffekt zu stark wird, dann fuckt er seine ganzen Wirte ab und irgendwann stirbt er auch, mäßig so.
Das lässt sich leicht übertragen vom Menschen auf die Erde, oder? Ich weiß nicht, ich bin super pessimistisch, aber.
Ja, also in einem gewissen Mindset ist der Mensch ein Parasit und fuckt seine Erde ab, sein Wirt. Aber zum Beispiel, es gibt einen Typ, ich weiß seinen Namen nicht, er ist Förster gewesen, wurde dann Zimmermann und hat Häuser gebaut. Auf jeden Fall meinte er am Anfang, sind die Bäume, wenn sie jung sind, in einer natürlichen Rivalität. Und zwar geht es darum, den Platz zu behaupten, wo sie sind.
Ja.
Aber später, wenn sie ihren Platz behauptet haben, sind sie eigentlich nur noch da
Für die
für die
Community.
Community,
Safe, safe.
für die Vögel, die in ihnen wohnen, für die anderen Bäume in der Umgebung,
Auf
wie
jeden.
praktisch die Bäume sich die Ressourcen teilen. Wie wenn ein Baum krank wird, die da mehr Wasser
Auf
hinschicken und solche
jeden.
Geschichten. Das ist krass. Und das bringt mich auch zum Nachdenken, diese anfängliche Rivalität. Ich meine, ich sehe es in meinem Leben auch. Anfänglich mehr in so einem maskulinen da. Wobei das natürlich die Ausprägung dessen und die Auslebung dessen natürlich auch wieder in jeder Kultur anders
Auf
ist.
jeden. Ich meine, Henne oder Ei, ist es wirklich in dir oder gibt dir das die Gesellschaft?
Genau, genau.
Letztendlich wird jedes Kind nicht nur durch Eltern, sondern durch die Community großgezogen, durch
Richtig.
das gesamte Dorf.
Richtig.
Sagt zumindest ein afrikanisches Sprichwort. Wahrscheinlich nicht nur das.
Ja, gerade auch ein anderes afrikanisches Wort ist Ubuntu. Und im Endeffekt bedeutet es so viel wie Nächstenliebe oder wie kann ich glücklich sein, wenn du traurig bist? Mäßig. Und das ist halt, das ist genau das im Endeffekt. Es geht um Verbindung mit der Umwelt. Und dann aber auch Respekt, weil im Endeffekt, wir sind immer in Verbindung mit der Umwelt. Aber die Frage ist, unser Mindset spielt uns manchmal die Illusion vor, wir sind nicht verbunden. Und dann werden wir aber durch die Konsequenz davon irgendwann dazu gebracht werden, hoffentlich, dass wir dann schon verbunden sind, weil wir merken, dass wir alles um uns herum abfacken, mäßig
ja,
so.
Also Fehler und Lektionen wiederum.
Richtig. Und das ist das, was ich gemeint habe, weil oft sehen die Leute in der Destruktivität ein Gesetz. Aber ich meine, sie ist die Konsequenz von einem Verhalten. So.
Ich weiß nicht, ich habe mir die letzten Monate versucht, so ein Mindset anzutrainieren, von wegen, wenn es mir gut geht, kann ich erst dafür sorgen, dass es der Community gut geht. Und das ist ein egoistisch erscheinender Ansatz, den ich auch noch nicht so 100% vertreten kann, weil ich denke, wenn ich die Einheit allen Seins angucke, zumindest theoretisch überlege, wenn sie denn besteht und ich glaube daran, dass sie besteht, dann ist eigentlich egal, ob ich dir jetzt einen Gefallen tue oder mir selber. Aber irgendwie mit meiner bisherigen Lebenserfahrung zeigt sich für mich, yo, ich habe oft genug jemandem anderen Leid zugefügt, weil es mir schlecht ging. Deswegen möchte ich gucken, dass es mir gut geht und so kann ich möglichst gut gucken, dass es dir gut geht. Ob jetzt auf der materiellen Ebene, emotional, spirituell, wie auch immer. Wie hast du da deinen Ansatz?
Boah, das ist ein sehr präsentes Thema gerade bei mir in meinem Leben. Und ja, es ist auch ein Thema, wo ich mir selber sehr viele Fragen stelle, eben. Gerade im Thema Beziehung bin ich damit konfrontiert, dass manchmal Menschen das Gefühl haben, sie geben sehr viel und bekommen nichts zurück. Und dann gibt es Menschen,
die vielleicht nicht erkennen, dass sie sehr viel geben, ohne auch mal zu nehmen.
Ja, es gibt Menschen auch, sie geben, aber erwarten nichts zurück. Im Sinne von, als sie empfangen direkt schon etwas, wenn sie geben.
Okay, ja, Mann.
Und das ist selber, also ich will den Fokus gar nicht so sehr darauf jetzt richten, es ist nur Teil davon. Im Endeffekt, wenn ich das, deine, also du hast gesagt, dass du es manchmal egoistisch findest, erstmal zu gucken, dass es dir gut geht, damit es auch den anderen gut, damit du auch den anderen gut tun kannst.
Ja, Mann. Das ist letztendlich ein Dogma, was nicht immer passt, aus meiner Erfahrung.
Es ist
aber
es
ich versuche mich daran zu orientieren.
Also es ist auf jeden Fall, die Frage ist, wie man ja versucht, dass es einem gut geht. Und zum Beispiel auf mein Leben bezogen, ist es die Frage des Rhythmus. Im Endeffekt, ob es mir gut geht oder nicht. Die Frage ist, was ist der Rhythmus? Und auf der Suche nach diesem Rhythmus kann es manchmal sein, dass es nicht zusammenpasst mit dem Rhythmus von meinen Mitmenschen. Und dass ich aber dort auch gemerkt habe, dass wenn dieser Fall passiert, dass das mal nicht zusammenpasst, dass dann wieder die Frage ist, wie geht man mit dieser Differenz um? Und das ist halt diese Geschichte. Weil im Endeffekt sind wir alle auf der Suche nach unserer Bestimmung, also unserem Rhythmus. Und manchmal chillen wir mit Leuten, die andere Auffassungen davon haben und so. Aber davon lernen wir auch.
Auf jeden.
Und ich denke, ich gehe sogar manchmal so weit, dass die Beziehungen, die wir die passieren oder die wir eingehen, die passieren nicht ohne Grund. Weil meistens, man sagt ja immer, Gegensätze ziehen sich an oder irgendwie sowas. Was auch nicht immer so ist. Manchmal chill ich sehr gerne mit sehr Gleichgesinnten. So. Was heißt manchmal? Aber ich chill auch gerne mit Nicht-Gleichgesinnten. In Liebe.
Ja.
So. Das bereichert mich eigentlich am allermeisten. Weil wenn man dann den Mittelweg findet, dann gleicht man sich wie so an und ja, wird wie mehr. Also natürlich wird man ab einer gewissen Ebene auch ein bisschen weniger oder so, aber das kann man sich ja dann in, also das ist ja kein, also man besteht ja nicht nur aus einer Beziehung, mäßig so, es gibt ja, wir haben ja so viele Beziehungen. Und ich finde, das eben Wichtigste ist, die Beziehung zum Heiligen Vater im Endeffekt oder zu Gott oder zum All-Einen, also zu dem, was alles verbindet, weil im Endeffekt das ist, was mich lebendig macht. Das heißt, wenn das der Fokus ist für mich, also wenn das mein Fokus ist, zum Beispiel ich stehe morgen auf und ich fokussiere mich darauf, ich treffe die Entscheidung jeden Tag neumäßig so, dann verläuft mein Tag schon ganz anders allgemein. Aber dann ist auch mein Grundenergielevel schon höher. Und auch meine Bereitschaft in Liebe einem Konflikt zu begegnen, ist auch schon höher. Das ist ein Unterschied, wenn man sagt, okay, wir haben hier zum Beispiel, wir gehen jetzt in meinem Supervisionsfall, ist der Stamm gerade irgendwie unterwegs, wir sind auf Reisen oder was auch immer, die Familie, und dort ist ein Strauch mit Beeren. Und mir geht es gerade nicht gut. Ich will nicht, dass nur weil es mir nicht gut geht, ich den ganzen Strauch leer esse und dann sage, okay Leute, mir ging es nicht gut, ich wollte jetzt erstmal irgendwie für mich gucken und dann können wir wieder teilen, mäßig so.
Ja, Mann.
Das ist ein Unterschied. Weil im Endeffekt ist das, was der Grund dafür ist, dass es mir besser geht oder dass ich meine Lebendigkeit fühle. Ist nicht nur auf materieller Ebene so. Das heißt, wenn die Herangehensweise, diese Erfüllung zu erlangen, halt nur materiell stattfindet, dann kann man, finde ich, mehr über Egoismus in dem Wortsinn reden, wie wenn man es halt nicht so macht. Es hat mir gerade wieder aufgezeigt, dass das Zusammenspiel von der materiellen Ebene und der geistigen Ebene, weil mir fällt immer auf, so in Ländern, wo mehr, sagen wir mal, Armut herrscht, es gibt beides. Es gibt einmal die Bevölkerungsgruppen, die weniger haben, aber denen es auf jeden Fall gut geht.
Seelisch.
Ja.
Ja, Mann.
Und es gibt aber auch teilweise im gleichen Land Leute, die zum Beispiel einer anglo-amerikanischen / europäischen Lebensstil nacheifern und das denen teilweise deswegen schlecht geht. Oder dass die Auswirkungen des angloamerikanischen europäischen Lebensstils dafür verantwortlich ist, dass bestimmte Leute zu wenig haben.
Ja, auf jeden.
So. Und das sind halt so verschickte Sachen, die da überall mit reinspielen.
Völlig kontraintuitiv zu sehen, dass jemand, der vor nichts steht, nichts zu haben in dem Sinne, vielleicht eher dazu tendiert zu teilen, als jemand, der in Reichtum lebt, im Überfluss. Oder denen es dann auch seelisch besser geht, einfach nur, weil sie das erkennen, was sie haben, auch wenn sie materiell vielleicht nicht viel besitzen. Das ist schon krass interessant zu sehen und ich bin da voll und ganz bei dir, Mann. Ich glaube, wir sind auf dem Weg dahin, in die Welt-Community zu blicken, nicht nur auf dieser oberflächlichen Globalisierungsebene, sondern genau. Spirituell auch.
Ja, genau, Digga.
Ich glaube, es wird immer mehr Leute treffen. Nicht nur im Kopf, im Herzen. Das ist das, was ich bei dir erkenne, dass du im Herzen am Start bist. Und ich glaube, das wird uns vielleicht wirklich dahin bringen, wo wir hin sollten. Eben dieses Leid, was wir jetzt gerade auf der Welt noch vorhanden haben, um daraus zu lernen und zu verstehen, dass es mit unseren Handlungen zusammenhängt.
Ja, genau, Mann. Genau das ist es.
Ja, Mann. Alter Aaron, vielen Dank, dass du hier warst. Wieder ein krasses Gespräch.
Ja, Mann.
Bin froh, wenn Leute zuhören, darüber lernen, was du ihnen erzählen kannst. Und wir leben in einer Stadt, wo man sich immer wieder trifft. Ja, Mann, ich bin froh, von deinen Lehren irgendwie was mitbekommen zu haben. und hoffe, dass es möglichst viele Menschen genauso trifft.
Ja, Mann. Ich bin auch dankbar, hier mit dir geredet zu haben. Ist immer nice. Und ja, viel Liebe für alle Leute. Und Gottes Segen. Und dass wir fähig werden, einfach seine Gesetze zu erkennen, im Endeffekt unser Leben danach auszurichten, was gut für alle ist und für die Generationen nach uns so.
Ja, Mann. Amen, Alter.
Amen.